Pot mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist Ihr Gastgeber, Tim Was los, Digga Hartmann.
Und damit herzlich willkommen zum kulinarischen Podcast für euren Geschmack. Willkommen bei Pot mit Ei. Euch erwarten heute wieder ganz viele fantastische Themen. Wenn ihr auf YouTube eingeschaltet habt, dann seht ihr heute schon den Gast der heutigen Episode. Wir haben Geschichten aus der Gastronomie. Wir haben Geschichten aus Kochwettkämpfen. Wir haben Einblicke in die Welt der Sterne-Restaurants. Aber es gibt auch noch ein anderes Thema, was ich mit euch besprechen will, nämlich Kochwettkämpfe. Denn bevor wir zum heutigen Gast der Folge kommen, möchte ich euch auf den Koch-Cup aufmerksam machen. Das ist ein nachhaltiger Kochwettkampf, der gemeinsam mit dem Bundesministerium für Umwelt in die Welt gerufen worden ist. Wenn ihr selber Azubis seid im Bereich des Kochens und wenn, oder vielleicht seid ihr auch einfach nur Gastronomen, Gastronominnen oder ihr seid Köche oder Köchin und kennt vielleicht Azubis, die Bock hätten, mal sowas mitzumachen, dann würde ich euch da mal bitten, geht mal auf die Webseite von kochcup.de. Ich bin selber als Juror dabei in meiner Berufsschule in Frankfurt, in der Bergelschule als, ich glaube, ich darf da viel probieren, ein bisschen in der Küche rumlaufen. Und ich begleite auch das Finale dann in Berlin. Und es würde mich freuen, wenn ihr alle, die in Frage kämen, einfach darüber informieren könntet. Schickt gerne den Link ein bisschen rum und ich würde mich freuen, wenn ganz, ganz, ganz viele Menschen daran teilnehmen und einfach auch ein bisschen auf die Nachhaltigkeit in der Gastronomie damit aufmerksam machen, denn das ist das, was die Zukunft bewegen wird, immer mehr auch in der Gastronomie. Ich weiß noch, wie ich das mal miterlebt habe, da wurde zu meiner Zeit der Ausbildung nicht viel Wert drauf gelegt. Ich weiß noch eine Geschichte von meinem Sous-Chef, war auf einem Kreuzfahrtschiff und der ist abends rauchen gegangen und inmitten der See, wo sie gerade waren, ging einfach die Laderampe auf und sämtlicher Müll wurde einfach abgelassen ins Meer. Was willst du auch machen, mitten auf dem Meer, der Müll ist voll, also einfach alles raus damit. Und das sollte sich vielleicht in Zukunft ein bisschen ändern, damit wir unsere eingehaltenen Ziele auch erreichen. Und in Sachen Nachhaltigkeit ist jetzt vielleicht nicht die gute Überleitung, aber in Sachen Kochwettkampf ist es die perfekte Überleitung zum heutigen Gast. Denn mir gegenüber sitzt Agnes Karasch.
Ja, absolut korrekt.
Aus Österreich und du bist
Deutschland. Wirklich? Oberbayern.
Aber du hast fürs Kochen.
Ich habe für Österreich gekocht, aber ich muss es für Deutschland, wegen Deutschland einfach betonen. Ich bin immer noch Deutsche. wobei die Österreicher sehr gerne schreiben, ich bin Österreicherin. Eine hat geschrieben, ich bin 1995 in Graz geboren. Nicht korrekt, sie hat mich jünger gemacht. 93.
Was nett ist, erstmal.
Sehr nett. Entgegenkommend. Sehr nett. Noch nicht die 30 gekentert, also ganz plötzlich.
Aber Moment, du bist Kochweltmeisterin, ja. Der Junioren.
Ja.
Und du hast mit einem Nationalteam aus Österreich für Österreich gekämpft. In Luxemburg ist der,
Culinary World Cup.
Culinary World Cup und hast mit deinem Team gemeinsam den Titel für dich errungen.
Absolut richtig.
Aber warum für Österreich?
Ich habe damals in Österreich gekocht, habe meine Lehre in Österreich absolviert, bin mit 18 nach Österreich gezogen und es hat sich dann einfach so gefügt, dass ich von Österreich gefragt wurde, ob ich gerne Teil vom Team wäre. So ein bisschen wie mit Fußballteams, kann man ja auch jegliche Nation haben.
Aber ist das nicht für den Weltcup, kommen die nicht wieder alle zurück in ihr Land und kämpfen für die?
Drück mal Deutschen, Augen. Die Deutschen, die waren da jetzt noch nicht so gut mit dabei damals.
Du bist... ich glaube, ihr seid gerade eben erst, weil wir haben hier heute noch ein bisschen Publikum im Raum, ihr seid heute erst, gerade eben, vor 10 Minuten in Berlin angekommen. 15, sagen wir mal 15. Und was hast du heute gefrühstückt, sag mal?
Heute gab es eine Pfefferbreze mit Schnittlauch im Zug.
Das war vom Ditch wahrscheinlich oder sowas.
Nein, oh Gott. Es war nichts anderes da, mein erster Zug hatte Verspätung und ich stand mit meinem Koffer da und war so, Ditch oder da runterfahren und eventuell den Zug verpassen. Und ich war so, ach.
Das geht mir immer so. Ich gehe immer erst so, ich sag mal so 10 Minuten vorher bleibe ich ein, am Bahnhof zu sein, sehe dann die Schlangen am Bahnhof, also quasi an diesen Läden. Mm. Man hat ja meistens so eine Auswahl zwischen Le Gros Bac, Ditch oder irgendwie noch, weiß nicht, wie heißen denn die anderen? Vielleicht irgendwie so eine Rewe, heiße Theke oder sowas. Und da musst du genau abwägen, wie lange brauche ich jetzt von da bis zu Gleis 13? Schaffe ich das?
Kann ich zumindest Gros Bac machen oder muss ich Ditch machen?
Genau. ich finde, beides ist so ein bisschen wie die Unterscheidung zwischen Knorr und Maggi am Ende des Tages.
Es ist immer noch ein bisschen besser, Krobak.
Ja? Ja, findest du?
Ein bisschen.
Le Krobak?
Also Ditch ist schon...
Dein Way to Go?
Nee, Way to Go würde ich jetzt nicht sagen.
Ja,
Ditch. Way Under Pressure to Go.
Aber ich habe früher wirklich als Kind gerne diese Schlemmerzungen gegessen von Ditch oder diese Käsestangen, weil die waren massiv überfüllt mit Käse.
Ja, und massiv übersalzen.
Exakt, wegen diesem... wie heißt er? Kantenschinken? Katheterschinken? Kanten?
Ja, ja,
auf dieser furchtbar gepökelte Schinken obendrauf. Das heißt, du bist gerade auf Tour und ernährst dich hauptsächlich von billigen Backwaren aus bahnhofsangesiedelten Bäckereien.
Ja.
Nee,
ja.
Fantastisch.
Also das ist richtig gut, ja. Es gab dann auch nochmal einen Wrap im Zug.
Ja.
Der war vegan. Aha. War das Einzige, was noch da war.
Die Linsensuppe soll ganz fantastisch sein.
Ausverkauft, ich hab's probiert.
Scheiße. Aber ist ja egal, denn wir haben ja heute... wieder kulinarisch begleitet hier vom Berliner Bestelldienst. Und ich dachte mir, wenn du schon in Berlin bist, dann musst du mal eine Institution in Berlin probieren. Ich habe dir den Meister aller Klassen von Burgermeister bestellt und da ist der Name wirklich Programm. Schau doch einfach kurz mal rein. Da genau gegenüber ist eine Pommes, die ich einfach noch ein bisschen verschlossen gelassen habe, einfach damit der Wasserdampf ein bisschen zirkulieren kann in der Box.
Und, ja, das ist gut und wichtig.
Gar kein Knusper mehr übrig bleibt.
Ja, das
da lege ich großen Wert.
Aber hättest du auch noch einfolieren können, ne?
Genau, kurz einvakuumieren, damit wirklich alles raus ist. Und du darfst während dem Podcast essen. Es ist natürlich immer so ein kleines Spiel. Du hast ja keine
Ohne Brot. Er sagt hier, ohne Brot.
Das ist aber nicht angestrichen. Das ist wie bei Mac jetzt, glaube ich. Da musst du anstreichen.
Okay.
Und ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass du alles isst. Keine Allergien hast.
Keine Allergien.
Und wenn doch, dann...
Allergien gegen Allergien vielleicht.
Das wäre gut. Ansonsten würde ich ja einfach schnell mit dem Kugelschreiber einen Luftröhrenschnitt durchführen und dann haben wir das Problem auch gelöst. Falls irgendwas ist.
Klar. Falls wir irgendwas entdecken jetzt.
Perfekt. Nachtisch, ich habe noch ein paar Erdbeeren über.
Bitte Champagner? Sehr.
Nein, Bierchen gibt's.
Bier. Ja,
das Prost. Ist für mich wichtig. Cheers.
Sind wir schon?
Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf das heutige
Danke
Gespräch.
Danke für die Einladung.
Denn ich habe Fragen. Fragen an dich über deinen Weg, denn du bist bald auf der Leinwand zu sehen.
Ja.
In einem Kinofilm, einem Dokumentarfilm. Und bevor wir zu dem Projekt kommen, ich habe da ein paar Sachen gesehen. Ich durfte mir den Film ja schon vorab angucken. Du hast recht spät die Ausbildung gemacht.
Ja.
Und da habe ich mich selber drin gesehen, weil ich glaube, ich habe erst mit 22 oder 23 die Ausbildung zum Koch gemacht und habe mir dann aber gedacht, nach der ersten Sternestation, okay, wow, das kann nicht mein Leben sein.
Okay.
Also das ist, spannend. Also ich war lange drin, habe Wettkämpfe gekocht, habe irgendwie, also Ausbildung, zack, Wettkämpfe, dann irgendwie Sternegastro und dann mit Freundin und Privatleben und dann hast du aber da 14-Stunden-Schichten, 6 Tage die Woche.
Mit 14 hast du es ja noch gut gehabt.
Ja, ich habe ein Luxusleben geführt.
Was Klare ich Sache.
Ich wurde einfach behandelt wie eine Prinzessin
eine Beziehung geführt.
Wie kommst du zum Kochen,
Agnes? Also angefangen hat es, glaube ich, schon grundsätzlich das Interesse, eigentlich als Kind schon, weil ich viel immer so Menüs gekocht habe für meine Eltern. Entschuldige, ich sterbe hier gerade.
Ist vielleicht vom Bier gerade gekommen. Die erste Allergie hat sich gerade eröffnet. Ich würde dann schon mal für den Luftröhrenschnitt ansetzen.
Das war dann doch Glutenallergie.
Der Kugelschreiber ist gespitzt. Also wenn irgendwas ist, sagst du Bescheid und dann würde ich einfach loslegen.
Na, ich habe mit meinem älteren Bruder in der Tat, wir haben immer so Menüs gekocht am Wochenende für meine Eltern.
Goldig.
Ja, ich glaube, es
mit
war.
Mit welchem Alter?
Mit so 7, 8 Jahren.
Menüs?
Ja, wir haben immer 3-Gänge-Menüs gekocht. Wir haben im Restaurant gespielt.
Aber gab es dann wirklich, also war es wie in so, weißt du, diese Einkaufsläden, die du als Kind bekommst und dann kriegst du ein bisschen Pappmaché auf den Teller gelegt?
Nee, du
oder
hast echt Essen bekommen, aber es war, glaube ich, nicht wirklich genießbar. Und 80% war immer Bolognese, was wir gekocht haben.
Aber immerhin.
Immer so die westliche Bolognese kopiert von meiner Mutter.
Können viele heute noch nicht.
Können viele heute noch nicht, das ist richtig. Und sowas haben wir gemacht. Dann ist mein Bruder irgendwann nach Kanada gegangen. Jetzt, wo ich das immer alles erzähle, merke ich eigentlich, dass mein Bruder damit viel zu tun hatte. Und er kam wieder und er wollte gute Bagels essen. Und dann haben wir angefangen, Bagels auszuprobieren. Und also mit so ein bisschen Backerei zu Hause. Und dann kam es mehr so eigentlich so durch Produkte, die ich irgendwie nicht mehr essen wollte. Also ich habe dann ich weiß gar nicht, wie ich darüber erfahren habe, wann das angefangen hat, aber gerade so dann, was man so als Teenager, irgendwie Massentierhaltung und was man anfängt, sich irgendwie so zu stoßen. Dann habe ich irgendwie meine Eltern immer sehr versucht zu erziehen und irgendwie habe ihn dann vorgekaut, im Aldi kauft man kein Fleisch mehr und so weiter und so fort. Gar nicht so, ich will jetzt Vegetarier werden oder Veganer, sondern einfach nur, wenn wir Fleisch essen, dann kaufen wir es beim Metzger und einfach so. Und kam dazu einfach viel dazu, eigentlich mit meinem Vater vor allem am Wochenende zu kochen. Aber da war das noch nicht so ganz klar. Oder vielleicht war es das. Ich habe mir eine Nudelmaschine gewünscht, hatte eine Handtasche zum 16. So. Also es war immer präsent. Das Interesse war da, aber es war mir nicht so klar, dass man ja dann auch Koch oder Köchin werden kann.
Oder dass das. Und du hast dann dich dazu entschlossen, Köchin zu werden, aber hast es nicht direkt gemacht, wenn du mit Paaren 20 Nein. erst gelernt hast.
Naja, ich hatte den Gedanken, eventuell Köchin zu werden, aber es war das Umfeld, was ich damals hatte, war schon sehr stark, also
Antigastro?
Ja, Antigastro war es gar nicht so. Also ich habe immer nebenbei in der Gastronomie gearbeitet, seit ich 14 bin. Das war eigentlich immer schon Teil meines Lebens. Ich habe irgendwie als Kellnerin gearbeitet, habe Küchenpraktika gemacht in so kleinen Landgasthäusern oder so.
Wo kommst du her?
Aus Oberbayern, Murnau am Staffelsee.
Ist da irgendwas, also ich bin jetzt Oberbayern, ist da irgendwas in der Nähe, wo man sagt, Mensch, da musst du hin?
Erst in München.
Erst in München?
Erst in München, okay. Ja. Also es gibt jetzt mittlerweile, gibt es jetzt in Mittenwald, aber auch wieder über eine Stunde Fahrt, gibt es glaube ich im Einstern, dann gibt es was sehr Gehobenes in Oberammergau, so eine halbe Stunde, aber so direkt in Murnau gibt es nichts mehr. Es gab mal eins, aber...
Landhäusern, Wirtshäusern.
Ja, ich habe dann in so einem ganz klassischen Restaurant einfach irgendwie mal ein Küchenpraktikum gemacht und ich habe nebenbei gekellnert in der Brauerei. So, und aber gar nicht irgendwie viel mehr. Und dann habe ich irgendwie auch gedacht, ich muss studieren. So, das war einfach immer so der Grundklang auch von meinen Eltern. Gar nicht, weil sie mich so gepusht hätten, sondern sie haben einfach immer gefragt, na, was willst du denn studieren? Und dann war Realschule abgeschlossen und ja, jetzt gehst du aber schon auf die Voss, oder? Und ich hab aber auch gedacht, ich muss das ja irgendwie auch machen. Also alle meine Geschwister waren auf dem Gymnasium. Ich habe mich immer so ein bisschen so, oh, ich bin die Einzige, die kein Abitur macht. Und man hatte irgendwie so den Drill.
Bist du die Jüngste?
Nee, ich bin ein Sandwich.
Okay. Ja. Das heißt, du hattest schon einen oder eine, die sich vorgelegt hat.
Ja, aber der war nicht gut in der Schule. Also der war jetzt nicht vorbereitet.
Okay, das heißt, damit...
Was das anbelangt eigentlich.
Du musst das jetzt nicht in Fußstapfen treten oder so. Er hat es schlecht vorgemacht und du konntest es dann besser machen.
Ich war das Lieblingskind.
Fantastisch.
Also, klare Nummer.
Sind wir alle irgendwo. Zumindest hat meine Mutter mir das immer gesagt. Ich weiß nicht, ob das mein Bruder auch gesagt hat. Mutti, ich rufe dich später nochmal kurz an. Da muss was klargestellt werden. Und dann hast du, wann kam dann für dich der Entschluss zu sagen, fuck off, ich gehe nicht studieren, die Gastro.
Ich bin studieren gegangen. Ich habe dann gesagt, ja klar, ich muss studieren. Ich bin auf... Hab mir dann gedacht, so, bei mir war es so ein bisschen so, das Kochen war eine Leidenschaft und Reisen war meine große Leidenschaft und eigentlich ja perfekt vereinbar. Aber ich habe auch wirklich gedacht, irgendwie, also das daran nehme ich schon auch stark, dass meine Mutter das gesagt hat, wenn du mal Familie haben willst, dann kannst du nicht Köchin sein. Dann musst du dich entscheiden. Und das war einfach etwas, was bei mir, was ich einfach so geglaubt habe und einfach so angenommen habe. Und dann habe ich gedacht, naja, macht ja nichts, ich kann ja auch mit dem Thema mich grob beschäftigen, ich kann ja so Richtung Tourismus gehen, was in die Richtung machen und habe mich dann beworben für ein Tourismusmanagement-Studium. Das hat dann angefangen mit so einer Art Tourismusschule in Innsbruck, damals war es auch schon Österreich, weil die einfach sehr gut sind im Tourismus. Und die hatten eine Partneruniversität in England und da war dann das Angebot, du machst 2 Jahre Tourismusschule in Innsbruck und danach gehst du noch ein Jahr nach England und machst dort deinen Bachelor.
Okay, aber das ist ja vom Studium her, es ist zwar Richtung Tourismus oder genau. Gastronomie schon so ein bisschen, aber du hast ja da schon mal die Brücke schlagen können, von dort
genau.
aus Richtung Hotellerie.
Also wir hatten auch in der Tourismusschule Kochunterricht und da hat es dann eigentlich erst so richtig in mir gerattert, dass ich gemerkt habe, einfach drin gestanden in der Küche, in der Kochjacke gestanden und mich einfach pudelwohl gefühlt und dann auch vor allem Kochlehrer gehabt, die gesagt haben, boah, endlich mal jemand, der irgendwie Interesse hat, endlich jemand, der vielleicht Talent hat. Die wenigsten, die diesen Weg gehen, interessiert, sie nehmen das alles mit, so als kleinen Baustein, aber nicht wirklich als Hauptelement von dieser Ausbildung. Und bei mir war das einfach, aber dann genau anders. Und dann hatte ich Kochlehrer, die gesagt haben, du musst Köchin werden. Und du kannst nach dieser Ausbildung in der Tat, wenn du das möchtest, den Lehrabschluss machen und einfach nur zur Prüfung antreten. Und ich habe aber damals irgendwie so gedacht, so boah, nee, das war auch ziemlich naiv und voll mit Vorurteilen, haben irgendwie gedacht, boah, Sterneküche ist halt so krass angestaubt und nur so Etipetete und habe mich eigentlich ziemlich klar dagegen entschieden, habe gesagt, nee, weil das ist einfach nicht meine Welt, das ist nicht mein Publikum, mit dem ich zusammenarbeiten möchte.
Aber hattest du schon Vorerfahrungen mit der Gastronomie gemacht?
Ich hatte einfach nur Vorteile. Mhm. Einfach nur ganz starke Vorteile. Ich habe nie ein Sternrestaurant von innen gesehen oder begriffen, was da eigentlich mittlerweile weltweit passiert. Das Einzige, was ich gesehen habe, was halt im nächsten Umfeld war, und das waren halt so die traditionellen weißes Tischtuch, gesteiftes Tischtuch. Ja. Und das hat mich einfach nicht angesprochen. Und dann war mir aber auch klar, na, ich werde nicht immer Schnitzel schwenken, sondern da muss irgendwie mehr sein, weil da kann man ja wirklich nie Geld verdienen oder in irgendeiner Form noch einen anderen Mehrwert für dich persönlich rausziehen.
Ja, mit einem guten Schnitzel kann man schon auch gutes Geld verdienen. Ne?
Das ist und richtig. Man will ja erstmal Laden gehört, aber nicht im Angestelltenverhältnis.
Absolut nicht. Aber als Angestellter oder Angestellte in der Sternegastronomie wirst du ja auch nicht reich.
Nee, reich wirst du nicht. Aber zumindest hast du die Möglichkeit, in der Sternegastronomie dich so nach oben zu arbeiten, dass für den Tag X, wo du dich selbstständig machst, du sagen kannst, okay, ich habe jetzt eine Vita, so, ich habe jetzt so meine, so Lehrjahre sind ja keine Herrenjahre, sagt man immer. Man hat dann aber in der Kochwelt meines Erachtens eigentlich viele, 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 viele Lehrjahre, obwohl man schon ausgebildeter Koch ist, wenn man von Haus zu Haus zieht, wo man ja nach wie vor einfach mal eine beschissene Bezahlung hat, beschissene Arbeitszeiten. Aber irgendwann ist man vielleicht nicht mehr Comme des Cuisines, dann ist man Demi, dann ist man Chef de Party und so geht es halt dann langsam nach oben, bis man dann doch in der Position ist, wo man sagen kann, ah okay, jetzt kann ich mal mitentscheiden.
In der man dann auch gerne mal 1.800 Euro bekommt als Küchenchef. Ne? So ist es dann. Und dann kommt der goldene Regen. Dann
kriegst du noch 200 Euro Trinkgeld dazu.
Und dann geht es dir auch gut, was soll das denn? Hast du eh keine Zeit, ums Geld auszugeben.
Dann kaufst du gleich mal eine Wohnung.
Kleine, ganz, ganz kleine. Wo hast du die Ausbildung dann gemacht? Weil du hast
genau, dann ich habe das College abgeschlossen. Ich habe das alles abgeschlossen. Aha. Ich habe meine Bachelorarbeit über Slow Food geschrieben und habe dann gesagt, okay, das war alles schön und gut. Und meine Entscheidung war damals dann, entweder ich mache jetzt einen Master und gehe so in die ganzen Bereich Slow Food, in dem ich dann sage, okay, ich unterstütze die Branche einfach. Oder ich werde jetzt endlich Köchin. Und hatte dann damals, mittlerweile Gott sei Dank, keine Vorurteile mehr, habe begriffen, boah, da ist eigentlich einiges, was sich bewegt. Und eigentlich, wenn du was bewegen willst und nicht nur kochen möchtest, dann engagierst du dich entweder in eine Organisation oder du gehst in die Sterne-Gastronomie und suchst dir halt Häuser aus, die was bewegen wollen. Und da war für mich das Steirereck. Das Steirereck in Wien, wo ich gesagt habe, das ist
eben... Drei Sterne?
Zwei Sterne.
Zwei Sterne.
Bestes Restaurant in Österreich, damals Nummer 11 auf der World's Best.
Aber ist das Beste dann nicht Amador mit 3?
Nee, das ist nach der Sternekategorisierung hat der 3, ja. Mhm. Aber auf der 50 Best ist er, ich weiß gar nicht,
wo er gelistet ist. Wer macht die 50 Best Liste?
San Pellegrino.
Okay,
genau. Ja. Aber ist am Ende des Tages auch wurscht. Was mich überzeugt hatte, war einfach dem seine Philosophie zu sagen, wir kochen mit Niveau. Aber er hat auch das Wirtshaus am Pogusch außerhalb in der Steiermark, wo er selber anbaut, wo er Schweine hält und so weiter und so fort, wo er ein Hotel mit dabei hat. Dann hat er das Sterne-Restaurant mit 2 Sternen in der Stadt. Angeschlossen dazu ist ein Bistro. Das heißt, die ganze Art und Weise, wie er arbeiten kann, ist halt schon extrem nachhaltig, weil er halt, weiß ich nicht, das schöne Filetstück fürs Sterne-Restaurant hernimmt und die Abschnitte zum Ragout verarbeitet fürs Bistro. Oder, also es ist einfach ein super schöner Kreislauf.
Wunderschön. Ja.
Und dann, was bei ihm auch ein riesengroßer Punkt ist, genauso wie es ja auch Pia Leon und Virgilio Martinez betreiben, sich fürs kulinarische Erbe einzusetzen. Mhm. In seinem Fall natürlich für Österreich. Zusammenzuarbeiten, wirklich mit Farmern, wirklich mit lokalen Lieferanten, die daran interessiert sind, Raritäten wieder auszubauen. Zu sagen, nein, wir müssen aufpassen, dass uns die nicht aussterben. Und wirklich, wirklich versuchen zumindest, das Produkt wieder auf seinen ursprünglichen Geschmack zurückzubekommen, so wie ja auch Slow Food sagt, wir müssen eigentlich ja unsere Geschmackssinne eigentlich wieder neu erziehen, weil wir schon so verschroben aufgewachsen sind mit dem, was wir bekommen, dass das Rind ja gar nicht mehr schmeckt wie ein Rind.
Mhm.
Und da arbeitet er halt extrem dran. Und dann habe ich eigentlich erst so gecheckt, boah, eigentlich ist genau dort so die Macht, was zu verändern, beziehungsweise auch was zu lernen über Geschmäcker, über das, was wir eben zu uns nehmen. Und genau, habe ich mich im Steirereck beworben.
Zumindest bei den Gästen, die sich es leisten können, in einem solchen Restaurant zu essen.
Ja.
Wenn man die große Masse erreichen möchte, wäre natürlich in Richtung Medien oder auch in Richtung, ich weiß nicht, Bühne, mehr etwas. Und genau da warst du jetzt, denn du hast nicht nur, jetzt, ja, Kinofilm, Bühne auch, aber du bist dann noch in Richtung Wettkampf gegangen.
Ja,
wo kam,
genau.
Weil ich hatte... du bist ja mit 23 angefangen mit der Ausbildung.
Ja.
Und du warst aber im Juniorenteam. Ja. Wie alt muss man denn sein, um im richtigen Team
unter
zu machen?
25. Also über 25. Über 25 im richtigen Team, unter 25 im Juniorenteam.
Das heißt, du hast direkt angefangen mit der Ausbildung, dann auch direkt da mit ins Kochwettkampf?
Also bei mir war es so, dass ich hatte ja theoretisch die Kochausbildung mit der Tourismusschule. Das hat mir aber nicht gefallen. Weil ich gesagt habe, ich habe die Grundlagen gelernt, aber ich bin definitiv noch keine ausgebildete Köchin. Aber das war eine reine persönliche Meinung.
Ja.
Daraufhin habe ich mich im Steyrreich beworben, habe gesagt, hey, ich will mich nochmal zur Lehre bewerben, aber nur fürs letzte Lehrjahr. Ich will nochmal einen draufsetzen.
Ah, okay.
Genau. Und er war einverstanden, er hat gesagt, ja, passt. Danach, wenn es passt, kann ich dich ja vielleicht übernehmen. Hat er auch getan. Dann war ich nach einem Jahr Comédie Cuisine im Steyrreich. Und als ich zur Lehrabschlussprüfung angetreten bin, war mein Prüfer... Mein Prüfer ist gut mit dem Trainer der Jugendnationalmannschaft befreundet und wusste, dass die noch jemanden suchen. Was dann dazu führte, dass er mich empfohlen hatte. Und dann war ich noch ein halbes Jahr im Steyrreich. Und dann habe ich gekündigt, um eben fürs Jugendnationalteam zu kochen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie schafft man es denn neben der Sterneküche?
Keine Chance.
Ich habe einen guten Kumpel, der war im Juniorenteam Deutschlands, Paul. Mhm. Und der hat nebenbei, ich glaube, beim Lose im Fischers Fritz, glaube ich, gearbeitet. Und dann war er im Horvath in dem österreichischen Zwei-Sterne-Restaurant in Berlin. Und
Ist
gut.
Mhm. Ja. Aber ist ewig her, leider.
War er bestimmt auch da? Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ja, auf alle Fälle ging das dann ein bisschen bergab natürlich in der Sterne-Gastro, weil das schaffst du halt auch einfach nicht. Die Trainings und so.
Aber was
gehört denn dazu? Wie wird man denn Weltmeisterin im Kochen? Was muss man, was darf man machen? Was muss man, wie bereitet man sich darauf vor?
Also grundsätzlich, ich bin eigentlich wirklich ein sehr sneaky Way gegangen für das Ganze. Also,
ich habe meinen Namen auf die Liste draufgeschrieben, war gar nicht da.
Oh, richtig. Mhm. Nein, aber das Ding ist, dass ich wirklich einfach, ich bin ein bisschen so ein Glückskind, das ist ein bisschen gemein, aber irgendwie hat sich immer alles sehr glücklich gefügt. Und normalerweise, wenn man im Jugendnationalteam kochen möchte überhaupt, kocht man sich über verschiedenste nationale Wettbewerbe erstmal nach oben, gewinnt die und hat dann somit quasi Einlass in dieses Team. Und so war es auch mit allen anderen Teammitgliedern. Also die haben alle Euroskills und was es nicht alles gibt, schon abgeräumt gehabt. Sie hatten aber damals aber einen Koch zu wenig. Und,
ist der verschwunden auf mysteriöse Art und Weise oder war er immer...
Der kam nicht so gut mit Nervosität klar.
Hat das einfach ausgefallen?
Der wurde ausgefallen.
Oh nein. Der Arme.
Und
ein Schicksalsschlag.
Das wusste ich nicht. Ich dachte, dass die halt einfach nur vier sind und noch einen fünften suchen. Danach wurde mir erzählt, nee, der war nicht stabil genug.
Der war zu schwach, sag wie es ist.
Das sind jetzt deine Worte.
Ich habe es rausgehört. Ich habe nur übersetzt für euch da draußen. Denn hättet ihr das Gesicht gesehen währenddessen, also jetzt bitte einschalten auf YouTube, dann hättet ihr es gesehen.
Es hat geschrien. Und ich habe dann, ich habe das erst gar nicht gewusst, dass das irgendwie alles so krass ist eigentlich. Aber am Ende des Tages hat halt Österreich damals insofern, oder vor allem der Kochverband stark auf uns gesetzt, weil sie gesagt haben, bevor mir war das Team schon eigentlich so stark, dass wirklich eine Chance war, Top 3 irgendwie zu schaffen.
Ja.
Österreich hat in den letzten 20 Jahren absolut gar keine Rolle in der Top 3 gespielt. Ich glaube, gewonnen hatten sie noch nie, vielleicht mal in deinem Nationalteam, bin ich mir gar nicht sicher. Also es war auf jeden Fall etwas, was sie wollten. Es war einfach erklärtes Ziel, dass man da den Titel zumindest versucht, näher zu kommen. Und deswegen war denen klar, okay, wenn wir jetzt eine Komponente im Team haben, die halt nicht so stabil ist, sagen wir es mal so, dann ist die Chance halt relativ gering. Und somit kam ich ins Team, weil sie gemeint hat, naja, die arbeitet im Steyrreich, dieses gewohnt, mittags 50 rauszupeitschen, abends nochmal 90 und nebenbei das Bistro. Wenn man im Steyrreich eins lernt, dann ist es schnell zu sein und mit Nervosität umzugehen.
Hast du auch einen richtig schönen Teildienst, ne, zur Ausbildungszeit?
Teildienst.
Oder durch?
Der war gut, der war richtig gut. Teildienst, oh, das hört sich gut an. Ja, nee, durch. Und
du hast auch gar keinen Bock auf Leben, ne?
So richtig Bock auf Leben. Nee, das ist so, also dieses ganze, weißt du, was Freunde und so, ist alles überbewertet.
Die wollen doch nur Geld und deine Zeit.
Ja, die wollen nur Geld und die wollen dann, dass du für die kochst.
Ätzend so, seid ihr da draußen.
Richtig,
ja. Hört es euch an. Für euch lernen wir das nicht.
Nee, echt
nicht. Wir kochen
nicht.
Nur für uns.
Nur für uns, weil wir dann zu Hause uns dann einen Burger reinhauen. Oder einen Podcast.
Der ist gut, packen doch gerne mal aus. Weil ich packe jetzt auch mal einen Burger aus, weil es ist für mich. Ganz kurz, um zum Burger zu kommen. Für mich, was macht für dich einen guten Burger aus?
Brot.
Ja, ja.
Ein gutes Bun. Und dann hast du, und dann hier ist Fleisch, ist eigentlich das Entscheidendste. Wenn der Fettanteil im Fleisch zu gering ist, dann wird es trocken.
Was die Ratio bei dir?
Die Ratio?
25, 75?
Ich glaube, ich habe zuletzt immer mit 20, ja, du bist auch ein Burger, ne? Immer mit mindestens 20%.
Der auf einmal plötzlich aufgetaucht ist.
Ich habe nicht mit meinem. Ja, ich glaube, ich habe immer mindestens 20% Fett rein.
Und Brötchen, also erstmal, ein Burger wird nicht zwischen zwei Rahmenpackungen serviert. Das machen wir nicht. Nein, es war mal ein Trend, ne? Zwischen
war
so,
das?
Ja, war mal so ein Nudeltrend, quasi ein Burger zwischen so, weißt du, kennst du diese eingepackten Yum-Yum-Nudeln?
Ja, ja, ja.
Zwischen diesen, glaube ich, kurz ausgebacken und dann dazwischen. Das macht man nicht. Auch zwischen zwei Salatblättern.
Yummy.
Finde ich auch nicht so. Es ist Quatsch. Ist Quatsch. Und für mich muss ein Burger durch sein.
Echt?
Ich stehe nicht drauf, wenn ich dann so einen hochgestapelten bekomme, wo es irgendwie in der Mitte Medium ist. Ich brauche einen guten Burger, der muss in eine Hand passen.
Okay.
Der darf auch nicht über 10 Euro kosten.
Darf man auch keine Maulsperre bringen.
Exakt, ganz genau. Ein schönes, weiches Bun ist für mich wichtig. Und das ist eigentlich alles. Und ich brauche auch gar nicht so viel Zeug davor oder drauf.
Nee. Haben wir den gleichen oder haben wir
was? Nee, du hast den Meister aller Klassen.
Wir sind mit Speck
und Käse, ich weiß nicht, ob da Jalapenos drauf sind. Aber einfach mal, nee, klar, groß durch reinbeißen, ich sehe schon.
Das beim Bacon.
Ja, und? Was sagst du zum Bacon?
Bacon ist ja gut.
Kann man auch nicht so viel falsch machen, ne?
Aber nicht mehr knusprig, ne? Wir haben zu spät angefangen.
Wie gesagt, ich habe das ein bisschen ziehen lassen, den Burger in der Box. Und ich kannte aber auch zu spät. Ja? Also 10 Minuten, da ist nichts mehr zu retten an so einer Pommes außer Box. Aber ich verstehe auch bis heute nicht, warum man da nicht einfach mal 1-2 Löcher in so eine Box reinmachen kann, damit der Wasser dann rausgeht.
Kann.
Hättest du da mal vielleicht einen Tipp? Willst du da vielleicht dich einfach an die Burger-Branche wenden, was man da machen kann? Hast du eigentlich jetzt schon einmal in diesen Burger reingebissen?
Nein, Entschuldigung.
Kannst du bitte jetzt unverzüglich diesen Burger reinbeißen?
Weil ich eine Maulsperre, das ist sogar doppelt
Fleisch drauf. Das schaffst du. Okay. Wir hätten jetzt noch die Möglichkeit zu tauschen. Jawohl. Wenn du jetzt aus werberechtlichen Gründen kurz in die Kamera lächeln könntest und den Daumen heben könntest, das wäre fantastisch. Perfekt, danke. Die Überweisung, liebes Bürgermeisterteam, einfach direkt an die benannte und bekannte IBAN. Wir freuen uns.
Ja.
Fantastisch. Und?
Ja, doch.
Du arbeitest aber gerade auf den Färöerinseln. Das gehört irgendwie mit zu Dänemark, oder?
Sie sind quasi autark, wie man auch immer das nennt.
Ja.
Sie sind immer noch nicht unabhängig von Dänemark. So, wollen sie aber.
Aber gibt's da jetzt einen Gasoline-Burger wie in Kopenhagen oder nicht? Kennst du den?
Es gibt nie.
Der soll die Macht sein. Da gibt's einen Butterburger.
Gasoline, muss man
vorher sagen. Am Flughafen direkt. Und ich
am Flughafen?
Mal in, da ist so eine alte Tankstelle, da sind die drin. Also kurz davor. Und in Kopenhagen selber auch. Ich empfehle diesen Burgerladen jedem. War noch nicht da. aber das.
Ich bin bald wieder in Kopenhagen, dann kann ich es ausprobieren für dich.
Bitte.
Dann schreibe ich dir.
Schreib mir kurz, einfach nur Daumen hoch oder Daumen runter. Perfekt, ein zweiter Biss. Das unterstreicht nochmal, wie guter Burger ist. Bürgermeister, you know that. Ja, ich bin ein ganz großer Goldies-Fan tatsächlich. Ja. Da musst du mal hingehen, wenn du die Chance hast, hier in Berlin. Goldies Pommes, Goldies Burger, Smash Burger. Das ist wohl gerade der angesagteste Burger Deutschlands. Ich mag die Jungs auch sehr gerne. Und bevor wir weitermachen mit deinem Lebenslauf und wir gerade schon beim Essen sind, ist es Zeit für die erste Kategorie und die heißt
Füllerei mit Ei.
Füllerei mit Ei.
Und bei Füllerei mit Ei möchte ich von dir wissen, die letzten drei Restaurant-Tipps, die zum Füllereien, Völlen, zum, wie ist denn das Verb davon, zum Publikumbeteiligung?
Befüllen.
Nein, es wird mit der Schulter gezuckt. Das ist ja fantastisch. Wir brauchen noch einen Telefonjoker das nächste Mal. Die zum Genießen, Einladen, was würdest du empfehlen? Was hat dich in letzter Zeit berührt? Es kann alles sein. Sterne-Gastronomie, Dirty Street Food, international, national. Wo müssen die Menschen hin?
Also, ich lebe auf den Fahrerinseln und dabei rührt ein wenig kulinarisch. Insofern muss ich, glaube ich, gestehen, was hat mich kulinarisch berührt? Zuletzt auf den Fahrerinseln. Es wäre schön, eine Adresse hier mit drin zu haben. Wir haben ein Schwesterrestaurant. Das Rocks ist ein Seafood- und Seafood-Tapas-Bar, so ein bisschen. Das Konzept, kleine Teller und Weinbar. Und es ist alles so ein bisschen trashig. Wo ist das? Du hast auf den Fahrerinseln in Tórshavn.
Ah, gleich daneben.
In der Hauptstadt. Ja, ja, es ist nicht neben Cox. Cox hat ja gerade geschlossen auf den Fahrerinseln. Wir haben keine Location. Aber das kann ich dir später erzählen.
Ja, so kommen wir gleich.
Und das Rocks ist mitten in der Stadt in einem super alten, färöischen, ursprünglich Privathaus.
Was?
Ursprünglich einem färöischen Privathaus.
Das ist ein Adjektiv, das sagt man auch nicht oft.
Du kannst auch färisch sagen.
Färisch?
Färöisch oder färisch, wie es dir besser gefällt.
Ich bin vorbereitet.
Ja?
Ich habe, ganz kurz, wenn wir schon bei Färöer sind, ich habe hier ein paar Fakten über die Färöerinseln mir rausgeschrieben, weil man kommt nicht so oft dazu, über Färöer zu sprechen. Viele wissen auch gar nicht, wo es ist.
Nee, ich verstehe es auch nicht.
Verstehe ich auch. Ist irgendwo links neben Dänemark und Norwegen. Links, im Meer, mitten im Meer, oder?
Ja, mitten im Meer.
Mitten im Meer. Der erste Tipp ist das Rocks.
Ja.
Und sind da Schafe auf dem Dach, die das abgrasen, damit das Dach nicht so wuchert?
Im Rocks habe ich noch kein Schaf entdeckt.
Aber sind Schafe auf den Dächern von den färöischen Dächern, also
Sie
Häusern?
Sie könnten bei manchen theoretisch drauf. Ich habe es aber noch nicht gesehen. Das kommt, glaube ich, auf das Gebäude drauf an.
Denn der Fakt sagt, dass die meisten Häuser auf den Färöerinseln Grasdächer haben. Ja. Und damit die nicht überwuchern, müssen da regelmäßig Schafe drauf rumlaufen, damit die wieder gemäht werden.
Also ja, Grasdächer sind fast überall. Das ist ganz normal dort. Schafe sind auch überall, doppelt so viele wie Menschen.
Jetzt hast du mir den nächsten Fakt vorweggenommen.
Ah, Entschuldigung.
Na, danke, Akkus. Nee, ich merke mir das.
Ich habe gespickt, weil ich wusste es eigentlich gar nicht.
Okay, alles rumdrehen. Also keine Schafe auf den Dächern?
Ich habe es noch nicht gesehen. Ich kann es mir mal gut vorstellen, dass in vielen Regionen...
Wie lange bist du denn schon da?
Ich bin jetzt das dritte Jahr dort.
Dann muss man doch irgendwann mal ein Schaf gesehen haben.
Ja, auf Schafe habe ich schon mal gesehen, aber noch nicht auf dem Dach. Aber ich werde darauf achten, jetzt wo du es gesagt hast. Mir war nicht bewusst, dass es ein Fakt ist.
Wenn du mir einfach ein Foto im Nachhinein zuschicken könntest, was du vielleicht das Schaf da hochbringst und dann locke ich das hier so ein, das Bild, das wäre großartig.
Das ist eine gute Idee. Kann ich machen. So ein kleines Lamm.
Und der nächste Tipp.
Der nächste Tipp. Ich war gerade gestern in der Wallerei. Nein, in der Wallerei am Walchensee. Das ist bei uns in Oberbayern.
Ja.
Und die haben ganz neu aufgemacht vor einer Woche. Und die Besitzerin kommt vom Walchensee, hat aber die letzten Jahre in Berlin gelebt.
Ja.
Kommt heute Abend auch zur Premiere, weil sie nämlich ihren Mann nach wie vor hier in Berlin hat. Und ist jetzt gerade eben zu.
Moment. Sie wohnt da unten, hat aber ihren Mann in Berlin behalten.
Ja, genau.
Aber der darf nicht mitkommen.
Sie hat gesagt, ein bisschen später darf er mitkommen. Noch nicht.
Ich will ja gar nicht so sehr ins Detail gehen, nicht, dass wir irgendeine Beziehung aufreißen.
Genau, nicht, dass wir da jetzt ein Problem irgendwie dann hier debattieren, was die noch gar nicht wissen, dass ein Problem ist. auf jeden Fall hat die die Wallerei aufgemacht und warum ich sie kenne, ist, weil sie mich auf Instagram angeschrieben hatte, schon vor ein paar Monaten, weil sie eine Köchin oder einen Koch gesucht hat. Ich habe mir leider absagen müssen, aber versprochen, ich komme vorbei und schaue es mir an. Wenn
die ist einfach in die DMs geslidet und hat sich da quasi die Kochweltmeisterin ausgesucht.
Genau,
und
gesagt, sie hat gesehen, ich wohne halt quasi nebenan.
Ah.
Könnte ja sein, dass die jetzt so im Leben an dem Punkt steht, zurückzukommen.
Mhm.
Suchen kann man es ja.
Hat sie auch gleich eine Summe mit reingeschmissen? Hat sie,
nee, leider nicht. Das hätte sie mal machen sollen.
Wie ist die Anfrage? Wie habe ich mir vorzustellen? Hey Agnes, was geht? Ich habe gesehen, du kannst ganz gut kochen.
Sie hat irgendwie so ein paar Events, die ich zu Hause mal gemacht habe, angesprochen und ich habe von dir gehört und dies, jenes und das und hat dann von dem Projekt erzählt und hat das dann so ganz sweet so, wahrscheinlich hast du gar keine Zeit, aber ich wollte mich mal vorstellen und habe mich gewundert, ob wir uns vielleicht mal zusammensetzen könnten, vielleicht würdest du ja eventuell Interesse haben an einer eventuellen Chefkoch-Position. So, das war schon sehr so.
Viel Konjunktiv, wenn ich das richtig grammatikalisch.
Genau. Ja, ich müsste aber nochmal nachschauen. Vielleicht übertreibe ich auch komplett.
Und jetzt empfiehlst du es trotzdem, obwohl du da gar nicht kochst. Also hat sie eine Köchin,
weil ich war gestern dort arbeiten. Sie hat einen Jungkoch, der hat im Bröding in München gelernt. Letztes Jahr seine Lehre abgeschlossen und ist jetzt mit 23 Küchenchef dort und erste Woche geöffnet.
Und gut?
Also wenn man bedenkt, dass die ein uralt Gebäude, was wirklich auch in den 60er Jahren schön verschanzt wurde, übernommen haben und in Eigenregie renovieren, unterm Teppich den schönen Fischgrätten Bodenparkett gefunden haben. Und da steckt definitiv noch viel Arbeit in denen, was sie so vor sich haben. Hundertprozentig, es ist wirklich noch mehr oder weniger im Rohschnitt. Sie hat aber auch eine Restaurantleiterin aus Berlin und da, die bringen so ein bisschen so ein Berliner Vibe in dieses kleine Kaff, was echt witzig ist. Und jetzt machen sie dann aber auch in den Vorspeisen so einfach nur so auch so Brotzeitplatten, aber selbstgebackenes Sauerteigbrot, aber eben irgendwie auch scharf angebratenen Jungbrokkoli mit einer Hafercreme und irgendwie Haselnüssen. Und es ist jetzt nicht, dass ich das Rad neu erfinde, absolut nicht. Aber es ist einfach erfrischend anders gekocht, vor allem in der Region, weil du halt einfach überall das Schnitzel bekommst und einen Schweinebraten. Und du spürst, dass da Potenzial drin steckt. Die haben da, finde ich, noch viel zu tun. Aber du spürst einfach auch mit der Weinkarte viele Naturweine. Da ist endlich mal irgendwie so ein Stadtvibe jetzt am Walchensee. Und ich glaube, dass das sich richtig gut entwickeln kann.
Klingt hervorragend.
Ja. Und vor allem waren sie extrem interessiert, was wir wirklich übers Essen denken. Also der Chefkoch selber kam raus, hat sich hingesetzt. So, ich will eine ehrliche Kritik und ich will wirklich über jeden Gang sprechen und wie war das Süß-Säure-Spiel? Und er wollte wirklich detailliert...
Er macht das ja erst seit einer Woche. Gibt ihm mal 10 Jahre, hat er gar keinen Bock, mit euch zu reden.
Das ist richtig. Aber ich fand es cool, weil das haben in der Region weniger eine Kritikfähigkeit und die haben es absolut und die wollen es wirklich wissen.
Schön.
Und die wollen dran arbeiten und die wollen richtig gut werden. Und insofern würde ich es gerne empfehlen.
Und der dritte Tipp?
Der dritte Tipp. Jetzt müsste ich nur den Namen wissen, ne? Wir gehen immer Ramen essen in Kopenhagen. Ich hoffe, ich empfehle jetzt nicht das Falsche, aber ich glaube, es heißt...
Ist ja gut, weil ich habe hier vor allem viele Hörer und HörerInnen sind ja aus Dänemark zugeschaltet. Ja, das ist, glaube ich, die Hauptzielgruppe ist Dänemark und Kopenhagen. Das wäre natürlich jetzt fantastisch, wenn wir das noch wenn wir das irgendwie ergänzen könnten.
Ich glaube, es ist Slurp-Ramen.
Slurp? Mm. Also wir schlürfen auf Englisch?
Wir schlürfen, ja.
Okay.
Die sind richtig gut und da gehen auch viele Sterneköche immer hin, so wenn sie zwischendrin mal einen Ramen wollen.
Geil, ich würde sagen, wenn es das nicht gibt, dann korrigieren wir es einfach in den Shownotes unten. Ich schreibe mir die Restaurant-Tipps von dir in die Shownotes, was man immer nachlesen kann.
Und dann streichen wir Slurp wieder durch.
Genau, und sagen auf gar keinen Fall zu Slurp, wir sind richtig übel.
Genau, die sind richtig, richtig übel. Ja, richtig übel.
Zu diesem Laden.
Genau,
cool, ich habe dich, glaube ich,
wir reden hier so viel, das Burgerbrot ist durchgeweicht.
Das ist der Trick.
Und das ist der Trick?
Das ist quasi vorher eingeweicht worden, konfiert. Konfiert in Butter und gehört mit zum
Full Package. Dann noch Fleischsaft einmal reingetunkt, ne?
Alles, was das Herz begehrt und vor allem der Kardiologe sich wünscht. Und ich habe dich unterbrochen bei der Weltmeisterschaft, wo du dich ja mehr oder weniger reingesneakt hast. Wobei ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, du hast natürlich diese ganzen Vorentscheide nicht mitgemacht, aber du warst am Ende einfach kurz vor diesem Hauptwettkampf in Luxemburg.
Na, also es kam schon ein bisschen früher. Also wir hatten quasi ein geplantes Trainingscamp in Innsbruck für den Culinary World Cup. Und wir waren, ich glaube, 2 Monate, glaube ich, waren wir wirklich jeden Tag in der Küche. Ich glaube, es gab mal 2 freie Tage, weil da haben wir uns im Team so sehr gestritten, dass der Trainer gesagt hat, okay, morgen frei, ihr müsst Pause machen, ihr könnt euch nicht mehr riechen. Da haben wir noch, die meisten der Gerichte waren da komplett noch in der Entwicklung. Also wir haben da wirklich erstmal beschlossen, was genau wollen wir machen, stundenlang Regelwerk gewälzt. Das ist ja auch so Wettkämpfen immer extrem komplex. Wie viele Maschinen darfst du mitbringen? Und dann musst du irgendwie dich an 1000 Bestimmungen und Regeln halten, um überhaupt zugelassen zu werden. Hast du das geschafft, fängst du an zu trainieren und dann kochst du es wieder und wieder und wieder. Richtig, bis zum Erbrechen, bis jeder Handgriff sitzt, bis du wirklich auch so kochen kannst, dass da kein Wasserfleck auf der Arbeitsfläche ist, dass du alles registrierst, was in deinem Aufgabenbereich irgendwie passiert. Weil wenn jetzt da irgendwie ein bisschen was auf der Arbeitsfläche wäre, das ist Punktabzug. Es gibt eigentlich für alles Punktabzug gefühlt. 50% ist Geschmack und die anderen 50% teilen sich wirklich auf in wie schnell, wie sauber, was für Techniken, optisch natürlich auch, spielt es auch viel mit ein. Und da muss man einfach sich genau überlegen, okay, wo setze ich welchen Fokus, damit wir wirklich eine Chance haben, irgendwie an eine hohe Punktzahl zu kommen.
Wie groß war euer Team?
5 Köche.
Und keiner auf der Ersatzbank?
Keiner auf der Ersatzbank hatten wir nicht. Wir sind nicht die skandinavischen Länder, die dann nochmal so 3, oder auch die Schweiz, die haben dann nochmal so 3 auf der Ersatzbank und haben ein fettes Budget von der Regierung. Das gibt Österreich leider nicht.
Ja, dabei sein ist alles, ne?
Also dabei sein ist alles.
Auch nur auf der Ersatzbank zu sitzen, ist ein Titel. Das ist doch
absolut
top. Da sind quasi dann noch mehr KochweltmeisterInnen danach, weißt du?
Auch die auf der Ersatzbank saßen. Obwohl du nichts gemacht hast.
Eben.
Mega praktisch.
Das heißt, es hätte jetzt quasi 8 Schweizer Kochweltmeister und Kochweltmeisterin gegeben. Da gibt es nur 5 aus Österreich 2018.
Ja. Haben die quasi schon gewonnen, ne?
Der wurde schlecht kalkuliert.
Eindeutig.
Seitens Österreich.
Seitens Österreich.
Und wie viele Juroren gab es da?
Das waren viele. Also grundsätzlich.
Viele? Also so richtig so eine Bank war es wie bei hier Britain's Got Talent, dass du so drei Leute hast?
Ich glaube, dass grundsätzlich jeder genau drei zugeteilt bekommt.
Ja.
Und die laufen dann immer so durch.
Aha.
Und jeder weiß aber, wenn du verdächtig bist.
Verdächtig?
Quasi im Sinne von Top 3, dann tauchen da mehr auf. In dem Moment, wo dann plötzlich 4, 5, 6 Juroren in deiner Kochkajüte durchlaufen, dann kann man schon mal, okay, alles klar, die sichern sich jetzt ab. Die wollen noch mal mehr, also die haben, der Wettbewerb läuft so ab, ich glaube, dass 5 Nationalitäten immer parallel kochen in diesen Kochkabinen.
Mhm.
Und es gibt natürlich ein paar, die schießen sich ziemlich schnell so aus dem Rennen.
Ja.
Und dann, wenn dann ein Team besonders gut performt, dann kann es gut und gerne mal passieren, dass dann der eine oder andere Juror nochmal rübergebeten wird und auch nochmal drauf gucken. Mhm. Und das hatten wir beim ersten Wettbewerb, also es sind 2 Wettbewerbstage, an einem kocht man ein Menü für 70, am anderen ein Buffet für nur 12 und bekommt dann, ich glaube es waren 5, 6 Stunden.
Über 2 Tage ging das?
Genau, wir hatten einen Tag Pause dazwischen.
Mhm.
Und ich weiß nur, dass beim ersten Tag war dann plötzlich ein Vierter drin und mein Kollege hat mich nur so angekickt und ich war so, okay. Und dann bin ich über die Messe gelaufen und dann habe ich das Schweizer Team reden hören. Die haben wir natürlich nicht erkannt, weil wir waren in Privatklamotten und
auf falschen Nase und so Trenchcoat.
Genau. Ja. Und am zweiten Tag habe ich so 2 Schweizer sind vor mir gelaufen und haben gesagt, scheiße, die Deutschen, die Österreicher, die könnten uns gefährlich werden.
Gut. So, wo kommt dieser Akzent her? Der sitzt ja richtig.
Ah, das ist, glaube ich, eher eine Mischung aus Tirolerisch und was weiß ich was alles gewesen. Ich
merke keine Sau von unseren Kopenhagener Zuhörer da draußen.
Ja, Kopenhagener. Und insofern haben wir halt dann gemerkt, okay, mit seinem Rennen und du kriegst dann auch ziemlich schnell, du kriegst nicht gesagt, wie viele Punkte du hast, du kriegst aber gesagt, hast du in dieser Kategorie Gold, Silber oder Bronze. Wobei auch jede Farbe quasi eine Breitspanne an Punkten ist. Also du hast dann irgendwie Gold von 92 bis 100 Punkten und dann hast du irgendwie Silber von 85 bis 92, also so ist es, oder bis 91, so ist es dann irgendwie aufgestaffelt. Und dann weißt du, okay, wir haben Gold bekommen für den ersten Wettbewerbstag, du weißt aber nicht, sind wir in der unteren Grenze oder sind wir in der oberen Grenze.
Ja.
Und das wird veröffentlicht und dann kann jedes Team schon mal gucken, okay, wer ist noch mit im Rennen. Und dann waren wir, glaube ich, damals so 10 Teams, die irgendwie Gold hatten nach dem ersten Wettbewerbstag. Und dann,
wie viele Länder treten denn an?
77 Nationen.
Wow, das ist krass.
Wobei es wesentlich weniger waren bei der Jugend, aber ich weiß nicht mehr wie viel.
Mhm.
Genau, und beim zweiten Wettbewerbstag war es dann voll mit Juroren. Und dann waren es schon bewusst, okay.
Mehr Juroren als Teams.
Ja, wesentlich mehr Juroren als Teammitglieder. Und wir wussten dann schon, okay, das kann nur heißen, dass wir Top 3 sind.
Mm.
Genau.
Cool. Ist es dann auch, dass man sich so ein bisschen das Bein stellt gegenseitig, dass man dann mal zum Schweizer Team rübergeht und irgendwie doch, weiß ich nicht, irgendwas im Essen versenkt oder
also
vielleicht so ein bisschen Zahnpasta an der Türklinke oder so?
Ich habe es nicht mitbekommen, aber was auf jeden Fall Tatsache war, dass wir uns, da gab es einen so einen Raum, wo alle Küchenmaschinen drin stand und die musste man sich teilen und da gab es eigentlich ganz klar einen eingeteilten Plan.
Mhm.
Und ich weiß nicht mehr, welche Nation es war, aber ich kam mit kiloweise an Kürbis, was ich habe fein schneiden müssen auf der Schneidemaschine. Und da stand aber jemand an der Schneidemaschine und ich so, 10:07 Uhr, das ist mein Timing. Und ich so, hey, sorry, but this is my time now.
Du hast einen Slot, die Maschine benutzen.
Und da ist halt eins. Und wenn du es nicht machst in der Zeit, dann, und ich, da war halt jemand gestanden und ich war so, hey, dude, how long? Und er war halt so, 15 Minutes. Und ich so,
15?
Bist du behindert? So, ich habe selber einen Slot von 20. So. Also, und dann war ich halt da gestanden und dann war aber kein Juror irgendwie da.
Hat er wahrscheinlich nicht verstanden, weil er kein Deutsch gesprochen hat.
Ich habe auf Englisch mit ihm geredet.
Also.
Und dann habe ich halt gedacht, okay, cool, aber das ist jetzt meine Zeit. Und er schwitzt und war Schweiß runtergelaufen. Mhm. Und ich war so, ja, habe nach einem Juror gesucht, war keiner da. Und dann kam irgendwann einer. Und dann war sie schon 5 Minuten drüber. Und ich war halt so, come on. Und dann habe ich dem halt gesagt, hey, es ist meine Zeit jetzt. Und dann hat der dem halt sagen müssen, so, komm.
Weg mit dir.
Dich, du hast es nicht geschafft.
Das ist kompliziert.
Und dann kam ich dran. Und dann hat diese Schneidemaschine schräg geschnitten. Und ich brauchte halt wirklich, ich musste da noch ausstechen, ich brauchte kreisrunde, mega, mega ebene Kürbisscheiben, weil wir so eine Blume draus gefaltet haben. Und dann war dieses Schneidebrett komplett schief gestanden. Da habe ich wieder einen Juror gerufen und habe gesagt, oben ist es 2 mm und unten ist es 0,5. So, das ist ja also richtig heftig. Und er war so, oh yeah, I'm sorry, can't do anything now. Und ich war so, come on.
Ja,
und dann habe ich es halt auf 0,5 gestellt, über, also oben. Und dann habe ich halt mit immensem Druck immer auf der einen Seite. Aber normalerweise war halt für den Job, waren genau irgendwie, ich habe 15 Minuten kalkuliert Und ich habe halt plötzlich eine halbe Stunde gebraucht, weil ich halt das immer mit einem Druck ausgleichen musste. Und mein Teamkollege hat die ganze Zeit schon rübergeschrien, so, Agnes, wo bleibst du? Und ich war so, scheiß Schneidemaschine. Und dann haben wir uns danach auch beschwert und gesagt, Leute, das kann ja nicht sein. Ihr müsst ja schon sicherstellen, dass da irgendwie saubere Maschinen dastehen, die ordentlich funktionieren. Das hat uns komplett gefickt. Ja. Aber dann irgendwie, es kam irgendwie nicht so durch.
Was gab es als Gewinn? Ihr habt dann gewonnen?
Als Gewinn? Wir haben vom
Culinary World Cup... Gerade aus dem Film, da war die Szene, wo du mit dem Handy da standst. Und dann kam im Hintergrund kam dann gerade die Szene, wo jemand gesagt hat, und wir sind froh, das Gewinnerteam verkünden zu dürfen. Und da warst du aber am Handy, da hast du irgendwas gefilmt gerade, wo ich mir denke, da steht man noch aufgeregt an der Bühne und zittert vor Angst und wartet drauf.
Das ist nur so geschnitten, glaube ich. Das ist am Anfang von der Zeremonie, dass ich so da sitze und das Handy schwenke. Ja. Aber in dem Moment, wo es kurz davor kam, dass wir es eventuell sind, hingen wir eigentlich alle so aneinander und sind so nervös hin und her geeiert und haben schön geschwitzt.
Und dann Konfetti runter und Feuerwerk.
Konfetti haben wir keins bekommen. Oh. Laute Musik. Ja. Und dann haben wir, aber das war wirklich, wirklich toll, wir sind dann nach Österreich zurückgekommen und so, ich glaube in der Schweiz, die waren glaube ich Zweitplatzierte. Ja, genau, weil da haben sie uns verarscht. Da können wir schon mal Deutsch reden. Wir waren so, shit, jetzt haben wir Platz zwei. Und wir waren so, shit. Dann war es die Schweiz. Ich weiß, dass die einen Mercedes bekommen haben. Einen? Weil die das einen fürs Team, so ein Teamauto.
Und dann jeder, wie bei so einer Trennung, dass dann das Kind am einen Wochenende
da drüben ist. Wie die das geregelt haben. Ich hätte es verkauft und dann das Geld einfach aufgeteilt. Aber wir haben den Post gesehen. Wir waren so, boah, geil, die Schweiz sind großzügiger, Mercedes, cool. Das musste ich festhalten. Wir sind damals in die österreichische Regierung eingeladen worden, zum Händeschütteln erstmal, um unseren Preis zu erhalten. Wir haben einen Holzlautsprecher bekommen und einen nachhaltigen Kulturbeutel.
Und funktioniert dieser Holzlautsprecher? Ist da ein Kabel dran oder ist das wirklich aus Holz?
Das ist kein Kabel. Handgeschnitzt. Das ist einfach nur so ein Verstärker.
Was? Wow, das ist aber für die Küche ganz praktisch eigentlich.
Ja,
super praktisch. Weil da hat man meistens nur Metallschüttel.
Aber da kann ich auch einfach einen Gastro-Einsatz nehmen und dann die reinstellen. Ist lauter.
Und damit kommen wir zur nächsten Kategorie. Und die heißt...
Die Spezialität des Hauses.
Und die möchte ich so ein bisschen anpassen. Normalerweise bringt ja jeder immer ein Rezept mit. Ich habe dich vorab nicht gefragt nach einem, denn ich habe eine...
Ich habe auch keine Rezepte.
Kommt direkt schweißgebadet. Was denn für ein Rezept? Aber wenn ich hier schon fantastische Köche und Köchin vor mir habe, dann könnte ich ja fragen, was mich wirklich interessiert, nämlich nicht eure Rezepte, sondern Tricks. Sowas wie jetzt, ne? Hier Lautsprecher, alten Einsatz. Das hat man einfach gemacht in der Küche. Aber auch Küchenhacks. Küchenhacks, die dir wirklich das Leben besser machen. Und es können aber auch Rezepte sein. Beispielsweise, das war eines der ersten Rezepte, die ich geteilt habe. Das war ein Knoblauchöl, relativ simpel, mit Schale, alles in einem Mixer, 80 Grad heißes Öl drauf, durchmixen durch ein Passiertuch. Und du hast Knoblauch in flüssiger Form und musst kein Knoblauch stehen an deinem Menü. Vielleicht hast du sowas, was du mit uns teilen könntest. Weil du bist durch einige Sterne-Gastronomie gegangen. Ich weiß, in jeder Küche schlummern Tricks, die es nur da gibt.
Okay, ich glaube, ich habe zwei.
Perfekt.
Der eine ist wahrscheinlich so ziemlich obvious und hat wahrscheinlich jeder schon gesehen, aber es ist wichtig, wenn du ihn noch nicht gesehen hast, dann musst du ihn einfach
wissen. Jetzt sag bitte nicht ein feuchtes Tuch unterm Brett.
Nee. Die gleichen Brett. nein, und zwar, wenn du mega, mega viel vakuumieren musst, vor allem Flüssigkeiten, dann nimmst du dir den Einsatz von der Spülmaschine, wo 1000 Stäbe nach oben zeigen und setzt die Vakuumsäcke da rein und dann füllst du einfach einen nach dem anderen auf.
Wenn du halt brühen machst. Ne?
Genau. Ja. Und dann stellst du diesen ganzen Einsatz neben die Vakuummaschine.
Haben wir auch so gemacht.
Schreibst ein Blatt, wer vorbeiläuft, legt einen Beutel rein. Ja. Dann stehst du nämlich nicht wie ein Idiot die ganze Zeit an der Vakuumiermaschine, sondern jeder, also wir platzieren bei uns in der Küche die Vakuumiermaschine so,
da müssen dass wir auch alle jeder, an einem Strang ziehen, ne?
Genau, da muss so ein Team sein. Und das ist nämlich das nächste Thema, dass du im Team zusammenarbeiten musst in Küchen, was leider oft nicht der Fall ist. Aber bei uns ist die so platziert, dass wenn du die Spüle läufst, läufst du an der Vakuummaschine vorbei. Und jeder läuft, ich weiß nicht wie oft am Tag in die Spüle und zurück. Und jedes Mal, wenn du vorbeiläufst, musst du einen Beutel reinlegen. Und das heißt, wir haben einfach Vakuumjobs. Und wir teilen die nicht irgendjemandem zu, sondern einer füllt halt auf und dann steht das Rack da.
Finde ich geil. Genau. Das ist ein geiler Tipp für alle Gastronomen, Gastronominnen draußen. Auch mal ein Tipp für euch. Nicht nur ein Rezept für Amateur-Köchin.
Ja.
Nummer zwei.
wenn du Shellfish, also so die ganzen, weiß nicht, Miesmuscheln und sonstiges, mhm. von einem Lieferanten eventuell nicht gereinigt bekommst, das heißt, wenn die ganzen...
Bärte.
Noch dran, ja, naja, die Bärte, die hast du immer noch dran, aber ja. Du hast ja die, wie heißen die Seetang. Die weißen, auf Deutsch, ich weiß nicht, wie die immer auf Deutsch heißen.
Wie heißt
die
auf Englisch?
Ja, das frage ich mich auch gerade.
welche Sprache hättest du auf Lager?
Wenn die... Ah, wie heißen denn?
Du meinst diese weißen
Mini-Muscheln, genau.
Das sind, aber sind das nicht so, so Kalkablagerung oder so?
Nee, das sind kleine Muscheln, die da sich an der Muschel festsetzen. Und das ist, aber die sind mega gefährlich, weil die können dir, wenn du zum Beispiel Miesmuscheln, wenn du daraus ja. irgendwie nur den Saft gewinnen willst mhm. von der Miesmuschel und so eine Brühe machen möchtest.
Aha.
Also das ist bei uns eines der, also Muscle Stock ist bei uns in extrem vielen Rezepten drin.
Ja.
Das heißt, wir steamen die einfach nur, die springt auf und dann sammeln wir den Saft ein, der da rausfließt, geben den sofort in den Froster, dass er schnell kalt wird. Und das ist unsere Basis für ganz, ganz viele Soßen, gerade im fischigen Bereich. Und du musst aber davor diese Babstickels, wie heißen denn die? Naja, du musst die Schale reinigen. Mhm. Auch wenn du jetzt Mulfrit machst, musst du ja auch die Muschel ja. reinigen. Und ganz viele Lieferanten, zumindest bei uns, schaffen das nicht zeitlich, die zu reinigen in den Mengen, die wir es brauchen. Und wir haben jetzt rausgefunden, wir nehmen aber die große Küchenmaschine, geben da den Knethaken rein, auf gar keinen Fall den Schneebesen oder irgendwie den Bischofsmütze, du gibst den Knethaken rein.
Jetzt bin ich
und dann
interessiert.
Aus unterster Stufe
ja.
einfach die Muscheln durchkneten,
ach, was?
Ein bisschen Wasser reingeben
ja.
und die verlieren den ganzen Kack da draußen an der Muschel dran.
Nein, und die Sand ja. auch? Spucken sie auch aus?
Nee, leider nicht. Da musst du immer noch wässern.
Okay.
Aber das war mega cool, weil wir haben nämlich für unsere Produktion für Grönland haben wir nämlich 500 Kilo Miesmuscheln bekommen.
Das ist ein Satz, den hört man ganz selten. Für unsere Produktion in Grönland.
Ja. und wir mussten halt en masse diesen blöden Muscle Stock machen.
Ja.
Und unser Lieferant konnte einmal die Muscheln nicht reinigen, weil er schafft es zeitlich nicht. Mhm. Und wir waren so... Yep, okay, dann kannst du mit dem Messer dastehen und das alles runterkratzen oder du findest eine Lösung.
Ich glaube, du hast da einigen Menschen gerade mit diesen Tipps ihr Leben versüßt. Und das finde ich geil.
Das ist richtig.
Mit allen Tipps der Welt machen wir uns hier die Arbeit ein bisschen einfacher. Und ich finde, das ist ein guter Übergang. Wir haben jetzt das Wettkampfkochen ein bisschen abgeschlossen. Wir wissen, wer hier eigentlich mir heute gegenüber sitzt. Und man sieht dich ja jetzt, man muss ja nicht unbedingt auf die Färöerinseln fahren, um bei dir zu essen. Wäre natürlich schön, wenn es macht, ist ein tolles Reiseziel.
Du kannst auch nach Grönland fahren.
Übrigens sind dort mehr Schafe als Einwohner. Danke nochmal, Agnes, dass du mir den Fakt vorweggenommen hast.
Gerne.
Aber wusstest du auch, hier kommt ein neuer Fakt, dass auf den Färöerinseln aufgrund der geringen Kriminalitätsrate es kein Gefängnis gibt auf den Färöerinseln?
Das ist falsch.
Wir hatten unseren Test. Ganz kurz meine schlauen Fakten.
Entschuldigung.
Die Fakten sagen, ist das richtig? Sollte es einmal Bedarf dafür geben, werden die Gefangenen auf das Festland nach Dänemark geschickt. Aber scheinbar hast du mehr Erfahrung mit dem Gesetz auf den Färöerinseln.
Wir hatten unsere Testküche im Gefängnis, deswegen.
Aber das ist ja scheinbar nicht mehr aktiv, wenn du da deine Testküche
doch,
hattest.
Doch. Also es ist so, um dich hier zu belehren. Ja. Ja? Also ich kam auch mit dem Gesetz in Kontakt, wie sagt aha. man das? Ich hatte schon 3 Autounfälle auf den Färöerinseln. Davor in meinem Leben noch nie einen Autounfall. Aber das ist eine andere Geschichte.
Moment. Das ist schon ganz interessant eigentlich. War Alkohol im Spiel?
Nein. Wind und Wetter.
Ist noch ein laufendes Verfahren.
Wind und Wetter. Ja, genau. Nein, wir haben ein Gefängnis. Aber, also es wurde natürlich mal ein Gefängnis gebaut, weil man wahrscheinlich wie überall davon ausgegangen ist, irgendwann wird mal was passieren und dann brauchen wir ein Gefängnis. Es ist in der Tat so, dass wir eine Zero-Crime-Rate haben und die krassesten Vergehen ist mal Alkohol am Steuer oder Speeding. Und das war's. Das heißt, wer kommt ins Gefängnis? Derjenige, der sein Speedticket nicht bezahlt, zum wiederholten Male, der es nicht bezahlen kann, der kommt dann für 2 Wochen da rein, kann das absetzen. Nachdem das aber so wenige sind, wird dieses Gefängnis nur so ein bisschen sporadisch betrieben. Da hocken dann 1-2 Officers, die Gefangenen dürfen alle frei rumlaufen, da ist ein Minigolfplatz, ist alles sehr entspannt. Und da gibt's eben auch eine große Küche, weil man hat wohl mal damit gerechnet, dass man vielleicht mal wirklich Insassen hat.
Das klingt schlimmer als jede Auszeit, die ich in der Schule hatte, weil ich mal irgendwo hin musste, ja. im Klassenraum bleiben musste.
Ja. Das ist, ich habe auch gesagt, wenn Gefängnis, dann auf den Färöerinseln. Du hast auch einen richtig schönen Ausblick auf Kaldbak und so ein kleiner Ort, so ein Fjord, ist wirklich ein Traum.
Und weißt du, was auch selten ist? Da eine rote Ampel zu überfahren, denn scheinbar gibt es auf den gesamten Färöerinseln nur 6 Ampeln.
Korrekt.
Und die sind alle in der Hauptstadt Tórshavn? Tórshavn? Nein. Ist die Hauptstadt Tórshavn?
Ja, Tórshavn.
Tórshavn?
Ja.
Okay. Du hast aber noch eine andere Ampel
entdeckt? Und Insider einfach nur Hauen.
Hauen.
Ja.
Wissen wir doch.
Wir haben mittlerweile, glaube ich, 2 Ampeln mehr. Es war lange
einfach. Ach, das sind natürlich hier Fakten. Also, ja, die
aktualisieren sich halt nicht.
Die sind seit Corona nicht mehr aktualisiert worden. Nee. Na, scheiße.
Aber die haben ja jetzt auch in anderen Städten so ein bisschen ausgebaut. Und es gibt definitiv vor 2 Tunnels gibt es definitiv eine Ampel, weil die Tunnels dort sind so eng, dass man nur in eine Richtung fahren kann. Also manche von den Tunnels, nicht alle.
Ja.
Aber gerade ganz, ganz, ganz im Norden, Nordosten von der Insel hast du noch so enge und alte Tunnels, die A, nicht hoch sind und B, nicht breit. Das heißt, da ist eine Ampel, die dir sagt, nee, jetzt dürfen die anderen fahren und dann 10 Minuten später darfst du fahren.
Bevor wir auf die Färöerinseln kommen, die sind ja schon ein Stück weit weg.
Wir sind ja schon da.
Deswegen, wir fahren wieder zurück. Wir nehmen die Fähre wieder zurück hier nach Berlin. Denn du bist ja nicht nur heute wegen mir hier, hauptsächlich natürlich schon.
Natürlich.
Das können wir auch genau so sagen. Es ist so, wie es ist. Mhm. Aber heute ist auch die Premiere deines Kinofilms.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob dein Kinofilm das Richtige ist, aber ich meine, du warst Hauptrolle in dieser Dokumentation, die heute Premiere feiert in wo? In welchem Berliner Kino?
Im Filmkunst 66 und im Sputnik danach.
Aha.
Wir haben 2 Vorstellungen.
Und guckst du beide an?
Nee, schaffe ich nicht.
Das wäre auch ziemlich trocken.
Dann müsste ich mich 2 teilen.
Ah, die sind gleichzeitig?
Nee, aber die sind so knapp zusammen, dass ich jedes Mal zum Filmende nur auftauche und dann mit dem Taxi zum nächsten.
Also gehst schon dann?
Ich gehe hin, genau, zum Filmgespräch, aber muss dann direkt zum nächsten.
Setz dich dann trotzdem ins Publikum und applaudierst
dann
und, tust so, als ob du da gewesen wärst.
Ich bin die am lautesten schreien.
Ja, auch direkt so ein bisschen mit Wasser im Gesicht.
Ja, ja.
Um was geht's? Hol uns ab. Ich weiß, der Film heißt She Chef und begleitet dich durch ein paar Stationen der Sternegastronomie. Du warst im Vendôme bei Joachim Wissler, den durfte ich auch mal kennenlernen und von ihm sein Menü verkosten. Damals war er noch nachgekocht, aber der sah ein bisschen aus wie, kennst du Technik? Bei Technik Fragen.
Nee.
Von Saturn, so ein, weißt du, braune Haare, Bart. Und der war auch dabei.
Dennis Jahn?
Der sah sehr durch, wie soll ich sagen, als ob er schon ein paar Nächte nicht geschlafen hat aus.
Dennis Jahn,
Grüße.
Aber ein super Kerl.
Du bist ein super Kerl. Und
war über Jahre sein Küchenchef, also das würde naheliegen.
Genau. Und erinnere ich mich an das Popcorn-Eis, das hat er unter so einem Popcorn-Becher hat er das serviert und ein Toffee-Fee hat er dabei.
Ja, das kann ich noch.
Genial.
Mhm.
Und du warst in Barcelona, aber erzähl mal selbst, seit wann begleiten, wo kam das Kamerateam auf einmal her? Haben die sich einfach an dich rangehängt und sind die nicht mehr weg?
Ja, wie so Parasiten.
Ja, wie so Schmarotzer.
Genau.
Geschichtsschmarotzer.
Nein, das kam so, ich habe in Wien gelebt für viele Jahre, ich habe ja meine Ausbildung in Wien gemacht und ich habe in einer WG gelebt. Und mein WG-Mitbewohner war und ist Filmproduzent.
Praktisch.
Praktisch, sehr praktisch. Und als ich im Steyrack angefangen habe, war er sehr erpicht darauf, mich zu begleiten. Und ich habe gesagt, nee, das machen wir mal nicht. Und er hat, ich glaube, so im 2-Wochen-Rhythmus gepiesackt und meinte, ach komm, das ist mega.
Also während der Ausbildung.
Ja, aber es ist nicht passiert in der Ausbildung, weil ich gesagt habe, auf gar keinen Fall gehe ich mit 23 in die Ausbildung als Frau in eine Sterneküche.
Und bring dir noch ein Kamerateam mit.
So arroganter kann man ja nicht rüberkommen. So, dann habe ich gesagt, das kannst du einfach dir abschmieren. Ich verstehe es, dass du es machen möchtest. Ich verstehe den Thrill, so die Idee. Frau Anfang 20, Sterneküche, Food Feminism, mega cool. Mhm. Mega coole Themen, aber da bin ich draußen, da muss jemand anderen suchen. Wollte aber nicht. Und dann hat er einfach ein bisschen gewartet, bis ich mich wohler gefühlt habe, bis ich das Steyrack abgeschlossen hatte, zugesagt habe, fürs Jugendnationalteam zu kochen. Und in der Tat haben wir eigentlich erst so richtig angefangen, kurz nach der Weltmeisterschaft mit dem Drehen. Oder beziehungsweise die finale Zusage kam von mir erst zu dem Zeitpunkt. Wir haben damals einen Filmemacher gefunden, der wollte das Projekt eigentlich machen, gemeinsam mit unserem Produzenten, Gerhard Wetzel und Melanie Liebheit. Wir haben es aber...
Grüße gehen raus.
Wir haben es aber insofern gefunden, weil ich nämlich einen Film von Gerhard geschaut hatte, unwissentlich. Mhm. Und zwar El Bulli, Cooking in Progress über Ferran Adria.
Ja.
Und ich saß zu Hause auf der Couch und habe diesen Film geschaut. Und
das war jetzt von deinem Mitbewohner?
Ja.
Ach was.
Ja, und ich saß zu Hause, habe diesen Film geschaut. Mein Mitbewohner kommt heim und denkt sich, oh, genial, die schaut einen Film von dem Typen an, der auch einen Film über sie machen will. Jetzt kriege ich sie.
Mhm.
Und ich habe es natürlich nicht überrissen. Und er setzt sich gemütlich auf die Couch und sagt...
Was heißt das? Ich habe es nicht überrissen?
Ich habe nicht überrissen, dass der gleiche Typ ist, der einen Film über mich machen will.
Ah,
ich wusste das nicht.
Das habe ich ja nie überrissen.
Noch nicht?
Nee.
Gecheckt, ja.
Ja.
Und er hat sich einfach hingesetzt und hat die ganze Zeit gefragt, wer hat denn den Film gemacht? Und ich so, keine Ahnung, who cares? So, ich lass mich jetzt den Film schauen, der ist mega gut.
Das muss ein sehr schlauer, gut aussehender junger Mann gewesen sein.
Schlau.
Kam sowas von ihm?
Hä?
Kam sowas von ihm? Der ist bestimmt mega schlau und mega
ja,
sexy.
Ja, ja, genau. Er wäre oder sollte der Produzent sein, aber der Filmemacher selber, den kannte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und er hat aber mit ihm ein anderes Projekt damals begleitet. Und kam dann einfach so, meinte so, also jetzt musst du mal googeln, wer das gemacht hat. Und dann habe ich das getan und dann habe ich so, Gerion Wetzel, keine Ahnung, wer das ist. Und er so, ich kenne den Namen irgendwo her. Und ich meinte so, ich nicht. Und dann meinte er, das ist der einen Film über dich machen will, aber du willst ja nicht. So, und dann hat er mich so ein bisschen gehabt. Und ich so, okay, shit, ein Typ, der schon mal über Ferran Adrian einen Film gemacht hat, vielleicht ist das doch nicht so, wie ich dachte. Ich bin immer schnell mit meinen Vorurteilen. So ein Hipster-Filmemacher, der mich irgendwie ausschlachten will und der dann irgendwie was Peinliches über mich darstellt, weil er eigentlich nur ein bestimmtes Bild von der Sterneküche hat, sondern vielleicht ist es jemand, der wirklich versucht, ein realistisches Porträt darzustellen.
Was es ja so in der Form, soweit ich weiß,
nicht
gibt.
Gibt's
sprich,
nicht.
Die Einsicht der Öffentlichkeit in die Sterne-Gastronomie, die ist einfach nicht vorhanden. Wie ich finde.
Naja, aber die ist schon vorhanden, aber halt immer der berühmte, erfolgreiche Sternekoch.
Exakt, ein bisschen gefaked, oftmals auch in Spielfilme,
genau.
Rausch der Sterne, andere Serien, ich glaube The Bear ist jetzt bei Disney, auch sehr, sehr gut, finde ich persönlich. Ja, aber ich finde, cool. So eine richtige Doku ist halt auch einfach nicht einfach, dass du jemanden über so langen Zeitraum in der Küche begleitest, in solchen Top-Restaurants, weil die oftmals gar keinen Bock darauf haben, dass da die ganze Zeit die Kamera läuft.
Ja, richtig.
Und da habe ich auch teilweise Szenen gesehen, wo ich dachte, das finde ich mal krass, dass sie die drin gelassen haben.
Mhm.
Ist gar nichts Schlimmes. Ist jetzt nicht so wie hier unser Freund, der gerade durch die Spiegelpresse geht, sondern auch, dass einfach mal gesagt wird, du bist doch einfach dumm. Oder ich kann nicht verstehen, wieso du das machst, was du gerade gemacht hast. Auch einen harten Ton so ein bisschen zeigt. Bin mir sicher, es wird wahrscheinlich auch ein bisschen was rausgestrichen, weil das von den Küchen oder Restaurants nicht gewollt ist. Oder zwinkert zweimal, wenn da Material rumliegt.
Nein. Mein Auge ist geschwollen.
Das sieht man nicht, weil du sitzt nämlich an der linken Seite zur Kamera. Das
ist smart
platziert. War für mich gerade der Zwinkerer? Ist was passiert? Willst du darüber reden?
Nein.
Das Mikrofon für dich aus.
Wir haben in der Tat eigentlich drei Küchen besucht, in denen wir dachten, dass einiges mehr passiert.
Du warst in
Vendôme. Aber ja, Vendôme, Disfrutar und Cox. Und gerade bei den ersten zwei dachten wir eigentlich, da gibt es sicher irgendwie einen harten Ton.
Ja.
Man hört ja auch in der Branche immer viel, aber es war nicht so. Es war nicht so und vielleicht hat es sich auch einfach verändert, weil ich glaube, dass auch Küchenchefs, die früher schreiende, cholerische Küchenchefs haben sein können, das heute nicht mehr so machen können, weil die Jungen das nicht mehr so mitmachen. Und du kriegst halt gerade zum Beispiel nach Bergisch Gladbach jetzt nicht unbedingt das Personal so einfach.
Das ist Vendôme, das Drei-Sterne-Restaurant von Joachim Wissler.
Genau, und es ist halt nicht so einfach, Köche zu finden, die da wohnen wollen, ganz unabhängig vom Restaurant. Ich glaube, wenn das Vendôme mitten in Köln wäre, hätte er nicht halb so viele Schwierigkeiten, wirklich gute Köche zu bekommen.
Safe.
Und das ist einfach so ein bisschen so eine Thematik und ich glaube, da muss einfach jeder irgendwann ein bisschen umdenken und sich überlegen, okay, wie schaffe ich es, die Leute bei mir zu halten?
Aber ich weiß nicht, was du so erlebt hast, aber was ist so dein, warum denkst du, dass Frauen so stark in der Minderheit sind in der kulinarischen Welt, in der Gastronomie?
Also wenn man in die Vergangenheit schaut, dann ist ja der Kochberuf mit, also hat sich ja durch große Köche so ein bisschen zu so einem Sex, Drugs und Rock'n'Roll Beruf entwickelt. Der Koch ist ein Superstar, härter, mehr und dann am nächsten Morgen haust du die Drogen rein, nachdem du die Nacht durchgefeiert hast. Das war ja schon
das
so
ist ja
ein
Fakt, das ist ja jetzt keine, es ist ja so.
Also ja, aber das ist ja der Vergangenheit.
Machst du doch auch, oder?
Ja, sicher.
Ja.
Sicher, aber ich nehme nur noch Speed, weil mit Kokain, das geht mir auf die Nasen.
piep.
Nein, aber das ist ja Tatsache, dass das ein gewisser Style war, den auch viele Jungköche angehimmelt haben. Und ich glaube grundsätzlich, dass dieser extrem Hardcore-Lifestyle, der da irgendwie auch gelebt wurde, der ist ja körperlich noch mal anstrengender eigentlich, wie nur schon Koch oder Köchin sein. Und da hältst du als Frau einfach nicht mit, einfach von unserer körperlichen Konstitution. Und ich glaube auch, dass der raue Umgang natürlich viele extrem abschreckt. Und ich glaube, dass viele, viele Männer das genauso sehen. Aber grundsätzlich, wenn man einfach in die Klischeeküche schauen möchte, ein Mann das eher aushält als eine Frau. Oder vielleicht eher das Selbstbewusstsein hat, auch Konter zu geben. Und vielleicht einfach aufgrund seines Erscheinungsbildes auch vielleicht gar nicht so viele blöde Sprüche bekommt, weil er vielleicht groß und kräftig ist, wenn er Glück hat. Was natürlich aber auch durch alle Geschlechter irgendwie so sein kann oder nicht so sein kann. Du kannst genauso eine große, kräftige Frau sein und einfach ein gewisses, einfach äußerliches Erscheinungsbild haben, dass die Leute mehr Respekt vor dir haben. Genauso kannst du super klein und schmächtig sein und automatisch wird mehr auf dir rumgetreten. Und da kannst du überhaupt nichts dafür. Aber unsere Gesellschaft ist halt einfach so getriggert, was so unfassbar falsch ist. Und in Küchen ist es halt extrem. Und ich glaube, dass es ganz genauso wie in vielen Handwerkerberufen oder einfach grundsätzlich körperlich anstrengenden Berufen, siehst du nicht so viele Frauen. Und da kann man jetzt sagen, da ist jetzt nur der Sexismus dran schuld. Es macht aber auch Sinn, dass Männer einen Beruf ergreifen, der körperlich anstrengender ist. Also um das auch nur mal so ein bisschen zu neutralisieren und nicht immer irgendwie den Sexismus dafür irgendwie dem die Schuld zu geben. Genau.
Ja. Was denkst du, was müsste man machen, damit mehr Frauen den Beruf ergreifen? Weil es ist ja weiterhin ein wunderschöner Beruf, der auch ganz nach Geschlecht angepasst werden kann. Ja. Es gibt ja auch rein weiblich geführte Restaurants. Ich war mal in Lissabon in einem. Es gibt viele andere Konzepte, in denen vielleicht auch die Stundenzahl runtergedrosselt werden oder in denen dann einfach die Küchen vielleicht nicht so hochgebaut werden. Das ist ja oftmals ein Problem. Ich hatte viele, viele weibliche Kolleginnen, die hatten immer noch eine Kiste, wo sie sich draufstellen können, weil sie einfach die nicht so schneiden konnten wie wir, weil es ansonsten in die Schulter geht oder irgendwie dann hier oben hing. Was meinst du, was müsste man machen? Weil der Film, der geht ja auch in die Richtung, würde ich sagen, man begleitet ja dich als Köchin, das, um vielleicht auch junge, interessierte Azubis zu erreichen oder junge Köchin zu erreichen und du ja auch irgendwie eine Vorbildfunktion übernimmst.
Also ich glaube, dass eigentlich unabhängig vom Geschlecht, aber das würde dann dazu führen, dass mehr Frauen in die Branche kommen, grundsätzlich der gesamte Ton sich in Küchen verändern muss und dass wir auch Arbeitszeiten schaffen müssen, die verträglicher sind. Und natürlich kannst du nicht sagen, ja klar, du kannst um 8 nach Hause gehen, das ist uns allen bewusst, dass das utopisch ist, aber du könntest auf eine 4-Tage-Woche reduzieren. Dann hast du halt 4 heftige Tage, dafür hast du aber dann 3 Tage frei. Und zum Beispiel das Cox für mich persönlich ist halt...
Das ist das Restaurant halt auf den Färöerinseln.
Genau, wo ich jetzt aktuell bin.
Und was ja viele nicht wissen, ist, dass die Färöerinseln insgesamt nur 2 Fastfood-Restaurants haben, einer größeren Kette. Das ist ein Fakt. Das wissen
wir. Ja, was ist das zweite?
2 internationale Fastfood-Filialen. Mhm. Ich bitte hier keine Gegenfragen zu stellen. Das sind Fakten, die stehen fest. Und da brauchen wir nicht zu diskutieren.
Nee, das stimmt. Da braucht man nicht diskutieren. Ich werde mal die Recherche selbst betreiben, was das zweite ist.
Brauchen wir das erste?
Burger King.
McGiss gibt es nicht? Nee. Da haben die sich das einfach abstreiten lassen. Mhm. Krass. Das ist das Restaurant, wo du heute noch kochst?
Genau.
Auch nach dem Praktikum, was du für die Doku gemacht hast,
ja, also bist du dort geblieben? Für mich habe ich das gemacht.
Weil wahrscheinlich kein Rückflug eingebucht war in dem ganzen Deal.
Die haben gesagt, du Agnes. Nee, geplant war eigentlich, dass ich nach Berlin gehe. Ich hatte auch schon unterschrieben, gemeinsam mit dem ehemaligen Sous-Chef vom Joachim Wissler vom Vendome.
Ja.
Wir wollten uns selbstständig machen. Ah. Er hat ein Angebot bekommen, das Restaurant Cumberland am Kurfürstendamm zu übernehmen.
Ich kenne das.
Genau, und wir haben angefangen, an dem Projekt zu arbeiten, viele Skype-Gespräche geführt, während ich auf den Färöerinseln war. Klar war, das ist mein letztes Praktikum und dann komme ich wieder, um mit ihm gemeinsam dieses Restaurant zu eröffnen. Aber ich bin so ein bisschen da hängen geblieben und habe mich da dann sehr wohl gefühlt, was zu der Thematik zurückkommt. Cox ist ein Restaurant, was diese Nettigkeit
wird und auch geschrieben, Teamwork, wie man spricht.
Wie Koks.
Also da haben wir was anderes gedacht, aber nee, gut, lass mal so stehen.
Ich habe es jetzt auch gedacht, jetzt haben wir nämlich so viel verschiffen müssen, ich habe überall Koks draufgeschrieben und dann ist mir gekommen, eigentlich ist es vielleicht gar nicht so klug, wenn da überall Koks draufsteht. Mhm.
Ich glaube, das mag halt voll gar nicht gern.
Nee.
Ist auch international.
Dann glauben die ja, dass wir die verarschen. So. Koks, Koks. Und ich habe halt wirklich auf jede Seite von den Paletten so 4, also...
Wie wird es wirklich geschrieben? C-O-X?
K-O-K-S.
Koks. Ach, ist wirklich so geschrieben?
Ja, ist kein Scherz.
Ach so?
Ja. Mhm. Aber was wir halt im Koks machen, ist, so Teamwork steht halt ganz oben. Und wenn du im Koks einen Job haben möchtest, dann musst du A, teamfähig sein und B, kannst du nicht launisch sein oder unfreundlich sein.
Ist es hier gerade ein Aufruf, ein Bewerbungsaufruf? Sucht ihr Personal?
Braucht nee, ihr? Nein, in der Tat nicht. Wir haben viel zu viele auf der Warteliste.
Ich brauche einen neuen Koch hier im Team. Ganz kurz, vielleicht hast du jemanden. Wenn du jemanden brauchst, der im richtigen Social Media gehen möchte.
Ich leite es weiter für jeden, den wir nicht nehmen können.
Unbedingt.
Unbedingt. nein, wir haben das Glück, dass wir ein Restaurant sind, was viele Bewerbungen bekommt nach wie vor. Natürlich, aber immer gerne bewerben. Man weiß ja nie, was so alles reinkommt. Aber wir sind ein Restaurant, was einfach wirklich den kompletten Gegenton anschlägt. Natürlich kann es mal strikt sein und streng, so keine Frage. Aber wir versuchen einfach an unseren Führungsqualitäten zu arbeiten. Und das bedeutet einfach, dass wir unsere Küche schon mal ganz anders strukturieren. Bei uns gibt es nicht den klassischen Postenaufbau mit Entremetier, Saucier, Poissonnier und was man alles kennt, sondern wir haben eine Hot Section, das heißt alles heiße Essen. Dann haben wir eine Warm Section, wir haben eine Cold Section und wir haben eine Patisserie. Das heißt, wir haben vier Posten. Und was wir machen am Anfang der Saison, wir nehmen alle Gerichte, schreiben auf, welche Elemente müssen für die Gerichte produziert werden. Und dann wird das einfach aufgeteilt. Dann geben wir den Kategorien und sagen, okay, das ist Big Prep, das ist Small Prep. Und dann wird es auf alle vier Sections aufgeteilt. Klar, Patisserie ist so ein bisschen außen vor. Die machen natürlich Patisserie und Petitfours, also kann man jetzt nicht so ganz außen vor. Aber die anderen drei Sektionen bekommen quasi dann, jeder bekommt ein Gericht, was Big Prep ist. Dann bekommst du ein Gericht, was Small Prep ist. Und es wird einfach so zugeteilt, dass jeder den gleichen Arbeitsaufwand hat.
Mhm, schön.
Dann bekommt jeder Posten 1 bis 2 Köche und einen Praktikanten.
Und dann seid ihr quasi gemeinschaftlich, so Mise en place geht jetzt los, alle stehen nebeneinander und machen gemeinschaftlich das gemeinsame Mise en place.
Richtig. Schön. Und was wir auch machen, mittlerweile bin ich Sous-Chefin im Cox und mein Freund ist der Head of Research and Development. Das heißt, wir zwei leiten...
Entschuldigung, was für ein Development?
Head of Research and Development.
Okay.
Es kommt gerade aus dem... Also die Spanier haben das alle und die Skandinavier haben das alles. Eine reine Kreativküche. Also die reine Menüentwicklung. Teilweise gibt es wirklich Küchen, die... Also Noma zum Beispiel, mit der Mette, ich weiß ihren Nachnamen leider nie, die ja wirklich neben René Resetti agiert und einfach die Kreativküche leitet mit einem Team von, ich weiß nicht, 15 Leuten. Das ist ja immens. Mhm. Und das bauen wir im Cox auch auf und er ist da eben quasi Leiter des Ganzen.
Ja.
Das heißt aber, in dem Moment, wo das Restaurant offen hat, also aktuell hat es ja geschlossen, wir bereiten uns auf die Saison vor.
Warum hat es geschlossen?
Weil wir auf den Fahrerinseln nach einem neuen Standort suchen, den wir auch mittlerweile gefunden haben. Aber wir müssen kernsanieren, wir müssen renovieren, wir müssen einrichten, ach, die ganzen Pläne kann man sich ja vorstellen. Und bis dahin, was circa noch 2 bis 3 Jahre dauert, machen wir Pop-Ups.
Schön.
Genau. Aktuell in Grönland, nächstes Jahr voraussichtlich in Japan. Das heißt, wenn das Restaurant geschlossen hat, arbeiten ich und mein Freund in der Testküche. Ich helfe ihm dort. Unser Team besteht auch nur noch aus uns beiden und unserem Küchenchef. Und wenn wir dann auf der Saison sind, kommt das restliche Team dazu. Das heißt, wir stellen absolut rein saisonal Köche ein für 3 bis 4 Monate. Was natürlich auch dazu führt, dass wir viele, viele neue Gesichter reinbekommen.
Ja.
Und einfach das Team clever strukturieren müssen. Wobei wir sehr darauf achten, zum Beispiel ehemalige Praktikanten reinzunehmen und denen eine Chance zu geben.
Das Restaurant sieht man auch in der Doku. Sprich, es ist, glaube ich, der letzte Teil der Doku, in dem man dich begleitet auf die Färöerinseln. Was ist eigentlich eine gute Zeit, um auf die Färöerinseln zu reisen? Wahrscheinlich der Sommer, ne?
Ja, Frühling, Sommer, ja, Spätsommer auch noch.
Was erwartet, wann kommt der Film in die Kinos?
Nächste Woche am 18.
Letzte Woche am 18. nämlich.
Letzte Woche am 18.
Jawohl. Das ist nämlich auch Vatertag. Das wurde genauso, klar, Skichef, Vatertag.
Wurde immer getimed.
Bisschen Mittelfinger
klar,
zeigen. Ne?
Warum
den Herren alles überlassen. Und was erwartet denn die ZuschauerInnen? Oder für wen ist es denn, wer ist denn die Zielgruppe? Was wünscht ihr euch?
Also wir haben, glaube ich, anfangs ganz stark irgendwie so Zielgruppe war irgendwie natürlich Köche anzusprechen, aber auch einfach kulinarisch Begeisterte und auch so diese ganzen Hobbyköche und wie auch immer. Aber für mich persönlich, meine Hauptzielgruppe ist eigentlich, weil das einfach etwas ist, was ich mit dem Film erreichen möchte, ist Jungköche oder Teenager im Endeffekt, die darüber nachdenken, Koch oder Köchin zu werden. Nein, grundsätzlich Köche und Menschen, die Koch oder Köchin werden wollen, weil du kannst diesen Film nehmen Und A, kannst du einen ziemlich guten Überblick darüber bekommen, was ist denn möglich, gerade in der Sterneküche, international, was kann ich denn machen, wie unterschiedlich sind Küchen aufgebaut, wie unterschiedlich kann ein Küchenstil sein. Aber das Allerwichtigste ist, du kannst diesen Film heute nehmen, als Koch oder Köchin, dann gibst du ihn deinen Freunden und deiner Familie und dann kannst du sagen, da, schau dir das an, dann weißt du, wie mein Leben ist. Und wir haben das jetzt schon so oft gehabt, das Feedback von Kollegen, die gesagt haben, Alter, meine Mama hat mich angerufen und endlich versteht sie, was ich tue. Und sie respektiert es, weil sie sagt, das ist ja krass, was für eine Passion ihr habt, das ist ja krass, was ihr da... Und das ist jetzt schon so, so oft passiert, dass ich eigentlich gemerkt habe, das ist für mich persönlich eigentlich der schönste Output, dass es endlich etwas gibt, was diesen Beruf so porträtiert, wie er halt einfach ist oder wie er sein kann.
Unverblümt. Unverblümt, aber du machst das ganz großartig, du willst dich nicht unterkriegen.
Genau.
Ich glaube, mir wäre sehr oft der Stift gegangen, wenn ich da jetzt einfach nach Barcelona hätte reisen müssen. Gut, ich spreche auch kein Spanisch und dann stehe ich da in irgendeiner Küche und kann ja auch eigentlich nicht mehr zurück. Mach das, hätte ja auch sonst wer da drin stehen können. Ne? Was erwartet uns in nächster Zeit? Wovon träumst du?
Aktuell haben wir ja einen Traumjob. Da geht es gerade nicht so viel mehr, glaube ich. Wir haben beide einen, also ich und mein Freund, wir sind angestellt im gleichen Restaurant. Wir haben eine Ganzjahresstelle. Wir leiten mittlerweile mit unserem Küchenchef das Restaurant. Das heißt, da ist jetzt schon ziemlich viel erreicht, so für uns persönlich, wo wir sagen, das ist eigentlich ziemlich genial. Und dann reist das Restaurant ja gerade noch um die Welt. Wir machen überall Pop-ups, alle Reisen sind bezahlt, Unterkunft ist bezahlt. Da kann man jetzt gerade nicht so viel draufsetzen,
hast
ehrlich
gesagt.
Hab einen eigenen Kinofilm. Also das ist gerade, glaube ich, echt schwer zu toppen. Also was auch immer für Angebote kommen, das ist jetzt nicht so einfach, da noch einen draufzusetzen. Aber über kurz oder lang träumen wir natürlich von was Eigenem. So, das ist das Einzige. Aber der Traum ist, der ist da, aber der ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich will es morgen haben, weil es eben gerade einfach noch so mega cool ist. Und
ist denn Freund von den Färöerinseln?
Nee, der ist aus Dänemark.
Also ist er kein Färöerianer?
Färöerianer ist er nicht. Däne. Däne ist er. Däne, halb Schwede, ein bisschen Portugies ist auch noch drin.
Also,
das ist ein Hippie.
Klingt so ein bisschen, als ob wir gerade hier irgendwie über eine Hunderasse reden sind. wo erwartet uns denn das Passt Restaurant? Darauf gehen wir nicht weiter ein. Das Restaurant wäre dann wo? Kopenhagen?
Nee, eher nicht. Mal schauen.
Da legen wir uns einfach noch nicht fest.
Wir sind uns da noch nicht so ganz klar, wo es uns noch so hin verschlägt. Aber irgendwo, wo wir wieder Sommer haben, das ist auf jeden Fall sicher. Weil das vermissen wir sehr.
Das verstehe ich absolut. Ja. Das gibt mir aber hier in Berlin mindestens genauso.
Du hast hier so viel mehr Sommer, als wir je hatten in den letzten 3 Jahren.
Du hast
glaub
nicht
mir.
Hier. Du hast
komm
nicht
doch
gesehen,
mal im
was
Sommer nach
ich gesehen
Grönland.
Habe. Okay, die letzten 7 Monate.
Ah, mi.
Und damit kommen wir zur letzten Kategorie des Tages. Und die heißt
Shrimply the Best.
Autsch.
Hey. Keine Kritik.
Ich habe gerade Shrimp-Socken gekauft.
Sind die, hast du die?
Nee, die sind für meinen Freund.
Wo er im Bordbistro oder was?
Nur Food-Socken.
Oder in München?
Nee, den habe ich noch in München, weil ich noch shoppen.
Ah, dafür ist Zeit.
Da war für Zeit, ja.
Bei Shrimply the Best.
Shrimply the Best. Fokus.
Konzentrier dich bitte. Bei Shrimply the Best möchte ich ganz gerne wissen, ich gehe zu dir an den Kühlschrank und ich möchte wissen, welche 3 Zutaten ich immer dir im Kühlschrank finde, damit du dich wohlfühlst, mit denen du was kochen kannst. Das muss da sein, sonst geht's dir schlecht.
Käse.
Mhm. Bestimmte Art.
Oh, oder alles.
Babybel wahrscheinlich, ja, der mit Wachs drumherum. Oh. Und
aber in der Tat, vom billigen
Butterkäse,
Scheibenkäse bis hin zum krass stinkesten, schmierigen Blauschimmelkäse. Ja. Alles, ich liebe Käse.
Okay.
Kann alles rein.
Käse.
Je stinkiger, umso besser, aber ist auch okay, wenn es mal nur der billige ist, wenn man sich nichts anderes leisten kann.
Der reift ja auch.
Er reift ja auch mal nur liegen, dass er ein bisschen grün wird. Also auch schön. Käse. Bier.
Mhm.
Ja, so ein Feierabendbier ist schon, aber war was Gutes.
Gibt es gutes Bier auf den Färöerinseln?
Ja, wir haben eine neue Brauerei, Oi Brewery, Werbung, hallo.
Ja. Ja, da kriegen wir keine rechtlichen Probleme.
Nee, gar nicht, aber gehört auch dem Besitzer, dem auch Cox gehört, deswegen ist es.
Ah.
Aber das ist wirklich sehr gut, was
die
machen. Wir bleiben in der Familie und endlich gibt es ein bezahlbares Bier auf den Färöerinseln, was auch noch gut ist.
Wir haben uns ewig darüber aufgeregt. Und jetzt hat es endlich funktioniert.
Ja.
Wir freuen uns alle. Alle Färöerianer freuen sich.
Es ist wirklich
gemeinsam
ein existenzielles Problem. Aber ja, wir haben es jetzt endlich. Wir können jetzt einfach mit gutem Alkohol Alkoholiker werden.
Fantastisch.
Und müssen uns nicht den billigen Fusel.
Aber was wir ja nicht wissen ist, dass man auf den Färöerinseln erst mit 18 Alkohol trinken darf. Währenddessen darf man bereits mit 15 seinen ersten Sex haben. Einvernehmlich.
Wusste ich nicht.
The more you know.
Gott sei Dank bin ich also über 15.
Falls es mal zur Situation kommt, also mit Alkohol, dass du da ein Pass vorzeigen musst, ne? Jetzt sagen, ich bin schon über 18.
Aber 0,00000 Promille am Steuer.
Das ist
nicht
richtig.
Mal ein Bier.
Denn sonst landet ihr scheinbar doch im Knast.
Aber nicht auf den Färöerinseln, weil es wird ja nicht betrieben. Laut dir.
Das Gefängnis. Nummer 3, Zutat Nummer 3.
Nummer 3, gute Frage.
Wir haben jetzt Bier, wir haben Käse, das ist schon mal ein guter Grundsatz, um Opa zu
machen. Ich kann dir sagen, was in unserem Kühlschrank zurzeit immer ist, aber nicht, weil ich das da immer reingetue.
Aha.
Geräucherte Fischroggen. Ja.
Das ist gut. Aber hier der zum Reiben? Oder?
Du kannst ihn reiben, du kannst ihn zerbröckeln, was auch immer du
willst. Wie heißt
er
denn? Ist das nicht so ein Italiener? Wie heißt denn dieser Fischrogen zum... Weißt du, welche nicht? Botaga.
Botaga, ja genau.
Weiß ist es nicht.
Nee, weil wir haben das selbst gemacht. Vom Kottfisch.
Also Kabeljau.
Genau.
Für alle deutschen Zuschauer da draußen.
Müsste der Name entfallen mittlerweile.
Fantastisch.
Konka Fischkorn, Faris.
Wir schreiben es rein in die Shownotes. Vielen Dank dafür. Es war mir eine große Freude, dass wir dich hier ganz kurz, denn das Publikum wartet schon im Kino. Ich kriege ja gerade signalisiert, die letzten Minuten laufen. Und,
du bist eigentlich schon drüber, genau genommen.
Das musstest du jetzt nicht erwähnen. Ich meine, das hätte jetzt keiner gemerkt. Aber wenn ihr noch da seid, dann klickt da mal kurz auf den Podcast. Den könnt ihr nämlich auch bewerten, abonnieren und was weiß ich was alles. Mal kurz was hinterlassen. Und unter dem YouTube-Video könnt ihr auch gerne Fragen zur aktuellen Folge hinterlassen. Agnes, hast du einen Instagram-Kanal?
Ja.
Perfekt. Dann schreibe ich den unten runter.
Agalagaluga ist mein grönländischer Name. Nein, Agnes Garage.
Ich hätte es jetzt geklappt. Und ich gucke mir den Film vielleicht nochmal auf der Leinwand an.
Ja.
Gibt es in allen Kinos, überall? Oder in Arthouse-Kinos?
Internet.
Internet.
Also Internet.
Gibt's
um das rauszufinden.
Um es rauszufinden.
Um es rauszufinden.
Aber gibt es dann auch so ein Online-Demand, falls ich irgendwie meine Arthrose durchlege
irgendwann.
Und ich dann nicht mehr
ins Kino kann? Warten, wenn wir dann an Netflix verkauft haben, dann kannst du das gucken.
Meinst du, das ist Netflix?
Keine Ahnung.
Hey, gibt's auch
ich bin
andere,
ja kein Filmemacher, ich bin nur Köchin.
Es gibt auch andere Video-Demand-Plattformen, Paramount Plus, Disney. Das wäre auch nicht schlecht.
Ja, auch super.
Ne? Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und hoffentlich bis nächste Woche. Vielen Dank, Agnes. Es war mir eine große Freude, dich kennenzulernen.
Ebenso.
Und wir sehen uns auf den Färöerinseln. Die Einladung nehme ich natürlich gerne dankend an.
Gerne. Und aber dann musst du auch fermentierten Fisch essen.
Vielleicht komme ich auch mal zum Praktikum vorbei bei dir,
zu wissen. Witzig. Bist du sicher?
Da, wenn ich eine Kamera mitnehmen darf und Kameramann. Darf ich für ein Praktikum auf die Färöerinseln und Kameramann?
Ja.
Ich habe ein bisschen Angst, weil ich schon wieder drei, vier Jahre aus der Gastro raus bin.
Also im Steirik haben sie gesagt, der eigentlich ist ein kleiner Küchennazi.
Was? Du?
Was?
Wer?
Was, wer, wo?
Entschuldigung.
Was habe ich gesagt?
Und damit auf Wiedersehen. Es war eine große Freude. Danke und tschüssi.
Ciao.